Ganz herzlich willkommen zu Folge 19 von Nicht noch ein Politik-Podcast. Und bevor es heute losgeht, ein paar Worte in eigener Sache. Ja, Folge 19, das heißt, ich habe fast 20 Folgen aufgenommen von meinem Podcast, der monatlich erscheint, manchmal sogar zweimal im Monat und der mir richtig viel Spaß macht, das vielleicht vorweg. Aber er macht mir natürlich nicht nur Spaß, sondern auch Arbeit. Also Recherche und Vorbereitung, Aufnahme und Produktion, Postproduktion und Öffentlichkeitsarbeit, das kostet Zeit. Dazu kommen Fixkosten, also Podigee kostet mich 40 Euro im Monat circa. Das ist die Plattform, die meinen Podcast auf allen anderen Podcast-Plattformen verteilt und die Orga-Struktur im Hintergrund. Hinzu kommt hin und wieder auch Hardware. Der Podcast wiederum hat drei Standbeine, durch die er sich finanziert. Erstens mein Sponsor, den Ökostromanbieter EWS. An dieser Stelle viele Grüße und danke für die Unterstützung. Und ebenso viele Grüße und danke für die Unterstützung an die Steady-Abos, Abonnentinnen, an alle, die unterstützen per Crowdfunding, also per Steady oder aber auch die ab und zu Spenden werfen in die Kaffeekasse, die ihr in den Shownotes findet per PayPal. Ja, es gibt drei Standbeine, also das Sponsoring und Crowdfunding per Steady und gelegentliche Spenden in die Kaffeekasse. Das Projekt macht mir, wie gesagt, irre viel Spaß, aber ich muss es auch finanzieren können. Das heißt, es soll sich selber auch tragen. Und wenn euch gefällt, was ich hier tue, sofern ihr Spaß habt beim Zuhören, wenn ihr möchtet, dass ich auch zukünftig weitermachen kann, dann unterstützt den Podcast doch bitte finanziell. Das heißt, jeder Euro hilft, das Projekt am Leben zu halten und auch weiterzuführen. Und vor allen Dingen auch wollte ich jetzt nochmal sagen, danke an euch alle, die in der Vergangenheit was in den Hut geworfen haben. Danke an alle, die regelmäßig supporten. Ihr ermöglicht meine Arbeit als Podcaster und ihr ermöglicht diese Gespräche, die ihr dann im Anschluss hier immer wieder hört. Sonst, ich freue mich auch, wenn ihr das Ganze nicht nur hört, sondern auch teilt, wenn ihr mein Newsletter abonniert und ja, wenn ihr einfach überhaupt am Start seid und euch das Ganze ähnlich viel Freude bereitet wie mir. Und das war's auch schon. Jetzt geht's auch endlich los mit der heutigen Folge. Viel Spaß mit dem Gespräch mit Jonas Stephan. Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, Jonas Stephan, Dr. Jonas Stephan.
Das ist mir einerlei. Kannst du halten, wie du willst.
Sag doch mal, ja, erst fangen wir doch mal mit Hallo an. Hallo.
Hallo.
Hey. Ja, Dr. Jonas Stephan, ich werde Jonas sagen, dein Doktortitel lässt darauf erahnen, dass du ein promovierter Mann bist. Du bist promovierter Historiker. Und deswegen sprechen wir auch heute am 8. Mai. Beziehungsweise, wir senden das Ganze am 8. Mai. Wir sprechen ein paar Tage vorher, aber das wird unser Thema sein. Unter anderem 8. Mai, Faschismus, Drittes Reich, Faschismus, Autokratie früher versus heute. Und zu Beginn auf jeden Fall. Willkommen.
Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du Zeit hast. Und es sind bewegte Zeiten. Ja, wir haben gerade 100 Tage Trump hinter uns. Ja, der ist ein paar Monate im Amt. Gleichzeitig jährt sich das Kriegsende ein 80. Mal. Ja, also 8. Mai 45, 8. Mai 2025. Das Ganze ist geschichtsträchtig aufgeladen und auch diese Zeit, die wir jetzt gerade erleben, habe ich den Eindruck zumindest, sind wie historische Zeiten. Teilst du diesen Eindruck?
Leider ja. Leider ja. Also ich habe meinen Podcast über die Geschichte des Dritten Reichs angefangen im August 23. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr, bei wie viel Prozent die AfD da war und wie Trump in den Umfragen stand. Mhm. Aber niemand hat, glaube ich, damals gedacht, dass wir heute hier landen, also weltpolitisch. Und ich hätte es gerne anders gehabt. Und muss auch wirklich sagen, dass mich das sehr beschäftigt und meine Sichtweise auf die eigene Arbeit als Podcaster so radikal verändert hat. Das habe ich so, als ich angefangen habe, nicht gedacht. Ich dachte, ich will Geschichte vermitteln. Jetzt bin ich nicht nur in der historischen politischen Bildung, sondern in der historischen politischen Bildung.
Ja, voll. Also ganz genau, du hast einen Podcast, der heißt Deutschland 3345 und der ist, also klar, wir können sehr gerne noch später kleinteilig darüber reden, was du da machst, aber ich bin auch auf dich unter anderem darauf aufmerksam geworden, weil du eben dort sehr kleinteilig die Geschichte des Dritten Reiches, du hast es schon angedeutet, nacherzählst und ja, was hat sich verändert in den letzten paar Jahren? Also du sagst es schon, du bist jetzt seit circa anderthalb Jahren dabei. Ja, oder wie nimmst du die jetzige Zeit wahr? Was macht das Historische an der Zeit aus, die gerade passiert? Es ist ja selten, dass man in der Zeit selber merkt, dass was Historisches passiert, oder? Weil die Geschichte besteht ja ganz wesentlich auch im Rückblick. Also, dass man auf die Jetztzeit blickt und sagt, hey, das sind historische Zeiten, da muss doch schon einiges zusammenkommen.
Ach, das ist eine Hammerfrage, muss ich sagen. Da müssen wir viel empacken. Ich weiß nicht, ob ich da vollumfänglich drauf antworten kann. Aber mal so ein paar Schlaglichter vielleicht. Auch eher aus dem Bauch heraus. Ich will ja jetzt nicht den Fachwissenschaftler hier raushängen lassen. Also ich habe in meinem Studium eine Sache immer wieder um die Ohren geschlagen bekommen, dass man mit historischen Vergleichen, vor allem in die eigene Gegenwart, super vorsichtig sein muss. Dass man super vorsichtig sein muss, wenn man sagt so, ja, ach, das ist ja heute genauso. Also im Endeffekt war so die Einstellung, die man vermittelt bekommen hat, wer das sagt, ist ein Depp oder ist ein Bauernfänger. Also Historikerinnen und Historiker machen sowas nicht. Und ich glaube aber, dass wir jetzt alle merken, dass es so einfach nicht ist. Also die Artikel mehren sich ja in der Presse, die Vergleiche ziehen und es gibt prominente Historiker, wie zum Beispiel Timothy Snyder, die ganz klar sagen, also das, was in Amerika jetzt passiert, ist Faschismus. Und ich habe jetzt kürzlich noch in der FAZ, beziehungsweise in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, einen spannenden Artikel von einem Konstanzer Zeithistoriker gelesen, der heißt Sven Reichert und der hat als einer der ersten deutschen Publizisten, sage ich jetzt mal, auch von Faschismus gesprochen in Bezug auf die USA. Und das ist außergewöhnlich. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass das die letzten Jahre so klar benannt worden ist, egal worauf man sich jetzt bezieht. Und dieses Gefühl, dass sich was verändert, hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass wir selber merken, wie schnell alles geht. Das Tempo ist unglaublich. Ich habe in Vorbereitung auf die Sendung noch einen Artikel gelesen, da ging es um die neue Rechte und der war von 2021 und die Prämisse des Artikels war, also eigentlich muss man sich ja momentan nicht wirklich damit beschäftigen, inwiefern neue Rechte und AfD zusammenhängen, weil die ja in den Umfragen gerade abkacken. Und das war 2021.
Ja, krass.
Also der Autor, der sah es notwendig an, seinen eigenen Artikel damit zu rechtfertigen, es war ein Fachaufsatz, seinen eigenen Artikel zu rechtfertigen und zu sagen, ja, obwohl die jetzt in den Umfragen so niedrig sind und eigentlich in die Bedeutungslosigkeit verschwinden könnten, müssen wir uns das angucken. Und wir haben jetzt 4 Jahre später und die AfD ist in manchen Umfragen stärkste Kraft. Das sind nun ja nur Umfragen, aber trotzdem. Und sie sind ja auch zweitstärkste Kraft bei der Bundestagswahl geworden. Also diese Schnelligkeit, da haben wir noch gar nicht von dem gesprochen, was in den letzten 100 Tagen in Washington und den anderen Teilen der USA passiert ist. Die Schnelligkeit sorgt, glaube ich, dafür, dass auch die historischen Vergleiche zunehmen, weil man ja Orientierung haben will. Und da ist zur Orientierung ist die Geschichte eigentlich immer das Mittel der Wahl.
Schöner Satz, ja, sehe ich auch so. Und danke erstmal für den Input. Ich musste gerade dran denken, dass es ein bisschen klingt wie der Grund, warum letzten Endes die NPD nicht verboten wurde. Ja, das hieß dann auch, letzten Endes wurde sie nicht verboten, weil sie zu irrelevant sei, so ungefähr, zu wenig Einfluss habe. Ne? Und das ist so ganz komisch, dass man in der deutschen Rechtsprechung bin, kein Jurist und gebe das natürlich jetzt laienhaft wieder, aber so ein bisschen auch hinsichtlich AfD-Verbotsantrag und so, hat man da so ein bisschen den Eindruck, okay, rechtsextremistische Parteien werden nicht verboten, wenn sie zu klein sind, nach dem Motto, hey, die sind zu klein und haben super wenig Einfluss, wir müssen sie gar nicht verbieten, das regelt sich im demokratischen Spektrum. Und dann aber, wenn eine Partei sehr groß wird, wie die AfD momentan, scheint es auch Stimmen zu geben, die sagen, die können wir ja gar nicht, die können wir ja gar nicht verbieten, sie ist ja zu groß und hat ja schon zu viel Einfluss und so. Ne? Und das ist so ein bisschen absurd. Wann ist denn der perfekte Punkt, wenn man eine verfassungsrechtlich extremistische, eine gefährliche, eine ultranationalistisch-völkische Partei dann verbietet? Ne? Wenn sie zu klein ist, ist es okay. Und also dass sie existiert, und wenn sie zu groß ist, darf man sie nicht mehr verbieten. Denkt man auch so. Okay, so,
Diese Parallelen sehe ich ja auch 1933 beziehungsweise in den Jahren davor. Also ich meine jetzt nicht so sehr 1:1 Parallelen, aber mal so ein Schlaglicht, wo man drüber nachdenken kann. Weil Ende der 20er war die NSDAP ja auch eine Kleinstpartei. Die hatte ein paar Männekes im Reichstag, die hatten regionale Schwerpunkte. Kommt einem vielleicht bekannt vor. Und dann war da nicht viel mit. Und es gab ganz klare Warnungen davor, nicht nur in der Presse, in den Medien. Kurt Tucholsky fällt mir da sofort ein, der hat sehr früh vor den Nazis gewarnt, sondern auch innerhalb der zum Beispiel politischen Polizeiapparate. Also das sehr grobe Äquivalent zum Verfassungsschutz, das es in der ersten Deutschen Republik gab. Da gibt es Gutachten von Experten, die sagen, also die Nazis sind gefährlich, wir müssen gegen die vorgehen, am besten verbieten wir sie. Denn auch das war durchaus möglich in der ersten Deutschen Republik, in der sogenannten Weimarer Republik. Und man hat nichts getan, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und dann, innerhalb von 3 Jahren, waren die Nazis stärkste Kraft.
Ja. Das sind alles so, so bedrückende Erkenntnisse, werden natürlich keine Sorge für alle, die jetzt denken, oh mein Gott, und jetzt zuhören und schon denken, oh weia, wir werden auch später probieren, das Ganze ins Produktive zu denken und ins Konstruktive und, ne, also erstmal müssen wir eine Analyse hinkriegen und so ein bisschen beschreiben, was gerade Sache ist, und daher, auch wenn das Ganze ein bisschen bedrückend klingt, da sind erstmal Parallelen, um nicht zu sagen eben auch Fakten. Und ja, wir vermischen hier so ein bisschen, wir springen ein bisschen, super gerne in Deutschland bleiben, aber auch da du gerade eben schon auch USA erwähnt hast, ich ebenso, ist mir nochmal das Zitat eingefallen, dass und wer das Ganze Faschismus nennt und wer nicht, ist mir unter anderem auch Thomas Zimmer eingefallen, der Historiker, den ich ja auch schon mal im Podcast hatte, kurz nach der Wahl von Donald Trump im November 2024. Und da sagte Thomas Zimmer, Zitat, es ist keineswegs absurd, den Trumpismus als spezifisch amerikanische, spezifisch dem 21. Jahrhundert entsprungene Version des Faschismus zu bezeichnen. Also auch hier eine historische Vorsicht mit Parallelen, ne? Und dass das Ganze aber so ins Jetzt situiert und als eigene Ausprägung begreift und dann vor dem Wort Faschismus auch nicht zurückschreckt, das fand ich auch interessant. Und du hast recht, ich sehe das immer mehr in den Medien, im Feuilleton, in der Wissenschaft, aber auch ich habe auch schon einen Artikel geschrieben im Tagesspiegel, wo ich ganz bewusst sage, hey, keine Angst vor dem F-Wort, ne? Das deutet auf Faschismus hin, auf jeden Fall, auch aus meiner Nicht-Historiker-Sicht. Bringt uns zur ganz grundsätzlichen Frage, ja, was ist denn Faschismus überhaupt, so in deinen Worten?
Also ich will jetzt nicht mit Faschismus-Definitionen anfangen, da gibt es ja verschiedene, die sich auch gegenseitig in Teilen widersprechen. Und wir sind ja hier auch nicht in einem Seminar oder einer Vorlesung. Ich würde das versuchen, ein bisschen historisch zu beantworten. Wer sich für die Definitionsfragen interessiert, da gibt es zum Beispiel ein sehr bekanntes Essay von Umberto Eco, das man mal lesen kann. Es gibt, ich glaube, auf der Bundesseite der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es ganz gute Übersichten dazu. Ich finde das interessant, sich mit dem Faschismus zu beschäftigen, weil er so von Anfang an so vielgestaltig war. Also das Ganze fängt im Endeffekt ja im Kern in Italien an, aber es verbreitet sich international. Und es ist nicht einfach nur so, dass die einzelnen nationalen faschistischen Bewegungen sehen, was in Italien passiert und sagen, ah ja gut, das machen wir jetzt auch, sondern es besteht ein kontinuierlicher Austausch. Also nicht nur ein intellektueller Austausch, in dem man gegenseitig die Schriften liest, sondern die besuchen dann auch Mussolinis Italien und umgekehrt. Ich weiß aus meiner Arbeit am Podcast, dass zum Beispiel 1933 Vertreter des faschistischen Italiens im Dritten Reich als Ehrengäste empfangen wurden. Und diese transnationalen Bezüge sind, glaube ich, wichtig für den Faschismus, obwohl der Faschismus an sich ja eine extrem nationalistische Weltanschauung ist. Heißt aber natürlich nicht, dass es nicht eine Kooperation geben kann. Also das wäre, glaube ich, etwas, wo man zu kurz greift, wenn man sagt, naja, die hassen sich alle gegenseitig. Nein, das stimmt eben nicht. Also die einzelnen faschistischen Bewegungen haben eng kooperiert. Und das war auch eine gewisse Anpassungsleistung natürlich, weil im Kern der Faschismus oder die Ideologie des Faschismus darauf abzielt, quasi die eigene Nation, die eigene Geschichte, den eigenen Staat zu überhöhen. Also alles läuft immer darauf hinaus, dass im Endeffekt der eigene Laden ist der größte, sagen wir es mal ganz, ganz platt. Und klar, wenn man dann so Kooperation hat, dann muss man das immer so ein bisschen beiseite schieben oder versuchen oder zum Beispiel zu sagen, naja, dann bildet man Interessenssphären. Das haben ja zum Beispiel die Nazis und die italienischen Faschisten dann versucht. Also Italien kriegt den Mittelmeerraum und Deutschland den Rest der Welt, so ungefähr. Und diese Überhöhung geht in der faschistischen Bewegung oder im faschistischen Denken auch immer einher mit einer Überhöhung der eigenen Geschichte. Also es gibt so eine Art Geschichtskult. Und damit ist nicht so sehr eine Geschichte gemeint, die historisch kritisch sich an Fakten abarbeitet oder versucht, Fakten zu generieren, sondern es ist sehr mythologisch. Also es geht auch in dem Nationalsozialismus zum Beispiel, ja, gibt es einen richtigen Kult um das Mittelalter und um die Frühgeschichte, um die Germanen. Da gibt es Museen, die dann plötzlich auftreten. Es gibt eine neue Theaterbewegung, in Anführungszeichen, die Ting-Bewegung, weil die Germanen einen sogenannten Ting-Platz hatten in ihren Siedlungen. Und das ist natürlich, auf der einen Seite ist das, ja, das ist Geschichtsmythologie, auf der anderen Seite auch unfassbar prägend bis heute. Also vieles, was damals an Forschung in der Geschichtswissenschaft zum Beispiel angestoßen wurde, da arbeiten wir uns heute noch ab, in der Archäologie sowieso. Also diese Geschichtsmythologie ist super wichtig. Und ich glaube, so als dritter Faktor auch die Masse, also die Faszination für Masse. Das faschistisches Denken denkt immer in Massen. Also sowohl der Gegner ist eine Masse, oft anonym, aber auch die eigene Anhängerschaft wird als Masse inszeniert. Und das hat viel damit zu tun, dass dieser Zentralbegriff des Volkes, also im Deutschen, in anderen faschistischen Bewegungen gibt es andere, aber die drehen sich alle um die sozusagen Bevölkerungsmasse und das wird auch wieder überhöht und aufgeladen mit bestimmten Werten. Und kann nicht individuell gedacht werden, weil Individualismus und Liberalismus, das sind ja böse Dinge. Also Antiliberalismus, Anti-Individualismus sind auch zentrale Werte, glaube ich, die man übernehmen kann für eine Definition des Faschismus. Bei der Gewalt ist es dann schon wieder so ein bisschen anders, auch beim Rassismus. Da muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Es gibt sicherlich auch faschistisches Denken, das weitgehend ohne Rassismus auskommt, nur sind das eben nicht die prominenten Beispiele. Ich weiß, dass ich meine, in Brasilien gab es sowas.
Okay.
Sozusagen keine antirassistische, aber eine nicht rassistisches, faschistisches Denken. Und bei der Gewalt ist es ja ähnlich. Also die Einstellung zu Gewalt ist in den faschistischen Bewegungen der 20er und 30er Jahre ganz prominent, aber das hat vielleicht auch viel mit dem Ersten Weltkrieg zu tun und dem Erbe dieser massiven Gewalterfahrung, die alle gesellschaftlichen Schichten erfahren hat.
Okay, danke für diesen Input. Also wir haben auf jeden Fall völkisches Denken, völkischen Zusammenhalt, man könnte auch sagen politischen Kollektivismus von rechts, dennoch internationale Kooperation, sieht man übrigens auch heute, ne? Also die neue Rechte ist ja gut vernetzt, also tatsächlich im Internet ist ja paradox, also ist ja scheinwidersprüchlich, ne? dass die Nationalisten gleichzeitig in ihrem Nationalismus Internationalisten sind und sich vernetzen, aber
absolut.
Aber es ist nur ein Scheinwiderspruch, weil die letzten Endes eben doch alle ihr Süppchen kochen und sich eben selbst die Allergeilsten finden. So, ne? Also das ist schon echt abgefahren. Und erstens das und dann, du hast es schon gesagt, so gefühlte Geschichte könnte man auch sagen. Ne? Nicht tatsächliche Geschichte, faktisch belegbare vielleicht auch kritische, selbstkritische Geschichtsschreibung, sondern vielmehr eine Art Selbstüberhöhung des eigenen Volkes, der eigenen Leistung, der eigenen Nationalgeschichte und das Ganze eben so auf so, ja, so Blut und Boden eigentlich auch, ist ja auch so ein Ding, ne? Dass das Ganze so auf eine Blutlinie, auf eine große, imaginär natürlich gedachte, inexistente Familie, Volksfamilie oder so eigentlich schon hindenkt. Allein diese Wörter auszusprechen, ne? Allein diese Wörter auszusprechen, da kriegt man schon so ein bisschen.
Schon brutal.
Boah, ja. Blut und Boden, Volksfamilie, da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich das so einfach ausspreche und probiere auch ein bisschen in deren Frames und in deren Sprachbildern zu fassen. Das ist, weil es einfach so seine schlimme eigentlich Art und Weise, Gesellschaft zu denken ist und so eine gefährliche Art und Weise.
Das Witzige, nein, das, Entschuldigung, das ziehe ich zurück. Nicht, das ist ja nicht witzig, aber ich will damit sagen, die Ironie an der Sache ist, dass ich finde den Ausdruck gefühlte Geschichte super, der trifft das genau. Das heißt aber nicht, dass die Akteure, die in Anführungszeichen Experten, nicht doch versucht hätten, mit wissenschaftlichen oder was sie für wissenschaftliche Methoden hielten, zu beweisen, was sie behaupteten. Deswegen ist ja zum Beispiel die Geschichtswissenschaft im Nationalsozialismus so wichtig gewesen und so prominent und so stark gefördert worden. Und da ist tatsächlich Quellenarbeit betrieben worden, also Brot und Butter der historischen Wissenschaften. Bei der Biologie ist es ähnlich. Also die Eugenik, diese auf Deutsch Rassenhygiene, das ist extrem finanziert worden, auch schon vor dem NS, teilweise schon im Kaiserreich, auch in anderen Ländern, in den USA sehr prominent. Und die Akteure haben sich selber als Wissenschaftler, man muss sagen, nicht nur Männer, auch ein paar Frauen dabei, sogar recht prominente, aber dominiert in der Wahrnehmung haben die Männer. Also diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich auch als solche verstanden und haben versucht zu arbeiten. Das Problem ist nur natürlich, wenn man dann irgendwann auf den Kern der Sache stößt, merkt man, dass man nicht recht hat. Und die allermeisten haben dann es aber geschafft, das so zu verbiegen, dass es dann doch wieder passt. Und es gibt aber auch einige Beispiele, wo dann sozusagen der wissenschaftliche Ethos überwogen hat, wo man dann gesehen hat, oh, also eigentlich ist Eugenik Schwachsinn. Das, was ich hier, was mein Denken leitet, stimmt gar nicht. Die Fakten widersprechen dem. Ich meine, in den USA gab es ein Beispiel, das fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, aber es gibt solche Fälle. Aber das ist die absolute Ausnahme. Wichtig ist nur, dieser Anspruch auf Faktizität wird sogar in der eigenen Arbeitsweise ausgedrückt. Und das ist ja auch heute noch so. Also wenn man sich mit zum Beispiel dem großen Austausch beschäftigt, dieser Verschwörungserzählung, wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel argumentiert wird, warum die Deportationspolitik in den USA jetzt genau das Richtige sei, dann wird mit Fakten argumentiert oder mit so etwas, was wie Fakten aussehen soll. Das ist ganz wichtig. Es ist keine Märchenerzählung. Also von der Haltung her. Es ist nicht wie in der Romantik um 1800, dass man das fühlen, dass man das nur fühlen muss und dass man quasi sich da hineinfühlen kann. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass immer wieder behauptet wird, dass man es hier mit Fakten zu tun hat und die entsprechenden Verhaltensweisen und Praktiken, sage ich jetzt mal, ist ein blöder wissenschaftlicher Ausdruck, aber die entsprechen dem dann auch.
Das hast du auf den Punkt gebracht. Also man hat den Anspruch, man tut so, als hätte man es mit Fakten zu tun. Das ist ja was anderes eben, als es tatsächlich mit Fakten zu tun haben. Und die Brücke zur Verschwörungserzählung und zum Verschwörungsdenken ist da total naheliegend. Da musste ich auch dran denken an, es gibt eine ganz gute Doku, ich glaube, die ist auf Netflix, keine Werbung, aber Empfehlung doch. Das heißt Under the Dome und da geht es auch um Flat Earther, ja, um die flache Erde. Und ist ja auch ein ganz eigener, komplizierter Teil der Philosophie und überhaupt der Wissenschaftstheorie. Ne? Wie generieren wir Wissen? Wie generiert man, was ist Wissenschaft? Einführung ins Wissenschaftliche und was ist es nicht? Und auf jeden Fall versuchen in dieser Doku diese Menschen, die eben glauben, die Erde sei auf irgendeine Weise flach oder auf jeden Fall so eine Kuppel, auf jeden Fall sei sie nicht rund. Ja, und unser tatsächliches Erdbild und Geschichtsbild sei alles Lüge. Und die versuchen dann mit empirischen Mitteln vorzugehen, um eben ihre These zu beweisen, dass die Erde eben rund sei. Und unter anderem, kleiner Spoiler, gibt es eine schöne Szene in dieser Doku, wo die sich an verschiedenen Punkten auf der Erde, also ein paar Kilometer auseinander, positionieren und dann mit einem Laser die Distanz zueinander messen wollen, um dann natürlich die Erdkrümmung zu widerlegen. Ja, also sagen, der Laser geht gerade und sie wollen, ihr Anspruch ist, die Erdkrümmung zu widerlegen, aber tatsächlich kommt dann der Laser nicht dort an, wo sie sich das vorstellen. Und da gibt es diesen kurzen Moment der Verblüffung, wo sie dann wirklich die Erdkrümmung beweisen, statt sie zu widerlegen. Und da sind alle so baff. Es gibt einen kurzen Irritationsmoment. Und im Gegensatz zu denjenigen, die du gerade angespielt hast, führt dieser Irritationsmoment dann eben nicht dazu, dass sie sagen, okay, das scheint Schwachsinn zu sein, was wir glauben, sondern es wird dann natürlich ganz schnell unter jede Menge Ideologie vergraben und die Vorurteile werden bestätigt und dann sind sie ganz, das ist eine herrliche Szene, einfach weil das so der Turning Point gewesen wäre, zu sagen in dieser Doku für diese Leute, hey, wir glauben den letzten Scheiß, das stimmt doch gar nicht. Wir haben es doch hier gerade mit in dem Fall sogar richtigen empirischen Mitteln, mit einer quasi wissenschaftlichen Methode bewiesen. Wir liegen falsch, es gibt eine Erdkrümmung, sie lässt sich messen und vielleicht müssen wir unser Modell korrigieren und das machen sie dann nicht. So, ja.
Ja, und wir müssen uns, glaube ich, davon lösen, dass das irgendwie was Besonderes ist, diese Vorgehens- und Denkweise, und dass das nur heute passiert erstmal, also dass wir irgendwie in so einer Art Sonderzeit leben, in einer speziellen Zeit, weil wir alle so verblödet werden durch die sozialen Medien oder so. Das hat vielleicht eine Auswirkung auf die Verbreitung. Also es gibt vielleicht einfach mehr. Aber beispielsweise in den 20er und 30er Jahren gab es in der Mathematik, in der deutschen Mathematik, eine Strömung, die Mengenlehre, ohne jetzt hier in Details gehen zu wollen, also quasi eine der Säulen der modernen Mathematik, die haben die Mengenlehre abgelehnt und haben gesagt, das ist Schwachsinn. Das braucht man alles nicht, das ist alles falsch. Und die Begründung lief im letzten Endes darauf hinaus, das sei ja undeutsch.
Wow.
Das war die sogenannte deutsche Mathematik. Ja, und andere Beispiele aus vielen Jahrhunderten gibt es da auch. Also es ist, das ist ein Modus, die Empirie durch Erzählungen weich zu machen. Und das ist, glaube ich, auch was wir heute beispielsweise in den USA ganz massiv sehen.
Ja, deswegen warne ich auch immer davor, eigentlich vor dem Begriff postfaktisches Zeitalter, weil das lässt ja fast andeuten, als hätten wir vorher in einem faktischen Zeitalter gelebt und alle hätten so Wissenschaft als Konsens und Wissenschaft als Erkenntnisproduktion so anerkannt, aber so nein, Pustekuchen, natürlich, Verschwörungserzählungen und Desinformationen und so, die gibt es schon immer, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, und teilweise waren sie sogar noch viel mehr im Mainstream, und die Idee ist einfach jetzt, ja, wir haben soziale Netzwerke und wie du schon sagst, die Verbreitung ist eine ganz andere. Übrigens ganz, auch wieder lustig in Anführungsstrichen ist, Donald Trump hat dieser Tage auch ein längeres Interview gegeben, ein Fernsehinterview auch anlässlich seiner ersten 100 Tage, und da stellt ihm der Journalist auch ein paar bemerkenswert und mutig unbequeme Fragen, und da unter anderem zur Deportation von Garcia und so weiter, aber da geht es dann um Tattoos und so weiter und dann Photoshop, dass er eben eine bestimmte, aber es geht nicht um Details, kann man reingucken, wenn man möchte. Auf jeden Fall sagt Trump was Interessantes in dem Fall, dass er nicht nur auf irgendwie Fake News schimpft oder so, also Lügenpresse, muss man sich übrigens auch im Hinterkopf behalten. Wenn Trump Fake News sagt, ist es quasi auch das deutsche Äquivalent zu Lügenpresse, Verschwörungserzählung.
Ja,
ne? Also
absolut.
Auch das, ne? Sondern er sagt Fake Questions. Er sagt, das seien Fake Questions. Da denkst du, da bist du wieder so aus erkenntnistheoretischer Frage, so, was sind denn Fake Questions? Also eine Aussage wäre eine Nichtfrage oder so, ne? Also wenn wir das jetzt so logisch rangehen würden irgendwie oder linguistisch so, ne? Aber was eine Fake Question, also er meint natürlich unbequeme Fragen, ne? Er meint natürlich sehr harte Fragen. Er meint Fragen, die ihn als eben auch Lügner entlarven. Das scheint das zu sein. Es gefällt mir nicht, was du gerade fragst. Das ist, was er sagt, so. Aber sein Ausdruck dafür ist Fake Questions.
Aber das ist natürlich auch wieder so ein Beispiel für die unglaubliche Zugänglichkeit von Trump und seinem in Anführungszeichen Denken, weil das einfach total viele Menschen, glaube ich, sofort intuitiv nachvollziehen können, was er damit meint, und dieses Framing übernehmen können in einem total simplen Begriff, der natürlich einer Analyse überhaupt nicht standhält. Vor allem nicht, wenn man den Zusammenhang mit einbezieht, dass das hier eine Interviewsituation von einem angesehenen Nachrichtenjournalisten war. Aber ähnliches finde ich, macht ja auch faschistische Bewegungen insgesamt aus. Also das wäre für mich auch wieder ein Beleg dafür, dass es in diese Richtung geht. Diese Konstruktion einer eigenen Welt, einer eigenen Realität, einer eigenen Wahrheit gegen wo schon bestimmte Nachfragen nicht mehr möglich sind, weil die sofort als illegitim erscheinen.
Ja, also, super.
Das ist auch was, wir haben jetzt, ne, also 80 Jahre Tag der Befreiung, das ist auch ein schweres Erbe gewesen, glaube ich, für sowohl die DDR als auch für die Bundesrepublik, für die Gesellschaft, dieses überhaupt erstmal Vertrauen wieder lernen zu Institutionen. Denn das, was zum Beispiel das nationalsozialistische Mediensystem ausgemacht hat, war ja dieses geschickte Verweben von Wahrheit und Lüge. Und immer wurde alles in eine ganz bestimmte Richtung gedrückt. Ich war jetzt letztens noch tatsächlich zu Recherchezwecken in einem Museum und habe dort gelernt, dass es zum Beispiel von der deutschen Wehrmacht nur deshalb so viele Fotos gibt, wo Panzer und Panzerfahrzeuge, so Kettenfahrzeuge drauf sind, weil die das so wollten, weil die meisten Verbände waren mit Pferden ausgestattet und eben nicht mit dem modernen Scheiß. Und das, unser Bild von dieser Armee und damit auch von diesem Krieg auf deutscher Seite ist geprägt von Propagandafotos, die als solche nicht unmittelbar erkennbar sind, weil die ja quasi stochastisch funktionieren. Durch die Quantität.
Ja. Ist übrigens auch andere Sache und auch gefährliches Halbwissen meinerseits, aber ich habe auch so Sachen über zum Teil das russische Militär jetzt gerade in der Ukraine gehört, dass sie zum Teil auch wieder auf Pferde und Esel, also nicht durchweg natürlich, aber punktuell, ne, das ist auch ganz aus der westlichen ukrainischen Sicht, muss man sagen, zum Glück ein Mangel auch an Equipment gibt und eigentlich schon vorsintflutliche Notlösungen auch am Start sind. Aber super, lass zurückkehren zum 8. Mai und da gab es im April eine Sendung bei Günther Jauch, Wer wird Millionär? Und da wurde dann gefragt, die Frage war, Zitat, in welchem Bundesland dürfen sich seine rund 3,9 Millionen Einwohner 2025 über einen zusätzlichen Feiertag freuen, den 8. Mai? Fragezeichen. Und tatsächlich kam es dann so, dass ein sonst eigentlich relativ souveräner Kandidat mithilfe einer Publikums-Joker-Frau, die dann separat aufgestanden ist, dass die nicht wirklich wussten, was am 8. Mai los ist. So, ne? Also da musste dann so ein bisschen Geburtshilfe geleistet werden und wirklich. Und ich wusste die Antwort ist jetzt erstmal Berlin für alle, die zuhören. Berlin hat einen Feiertag zum 80. Jahrestag des Kriegsendes. So, und ich wusste die Antwort nicht unbedingt, weil ich nicht feiertagsstark bin. Ne? Und ich hatte das schon mal gehört, aber da waren dann mehrere Bundesländer und vielleicht könnte ja auch anders Feiertag sein. Aber ich wusste natürlich 8. Mai und dann hat auch Günther Jauch so ein bisschen probiert, Geburtshilfe zu leisten bei dieser Antwort. Und er hat sie auch schlussendlich falsch beantwortet. Er ist rausgeflogen bei dieser Frage. Und er hat gesagt Saarland. Er hat gesagt Saarland. Und das kann eben sein wegen Feiertag, will man gar nicht unterstellen. Aber es schien bei diesen beiden Leuten so Unklarheiten zu geben, was der 8. Mai so assoziiert. Und das habe ich auch gedacht. So krass. Und vielleicht kannst du das nochmal auf den Punkt bringen, für alle, die es jetzt, die aus der Pistole geschossen sagen wollen in Zukunft, was am 8. Mai los war oder warum der 8. Mai für Deutschland wichtig ist. Kannst du das nochmal kurz auf den Punkt bringen? Was ist der 8. Mai in unserem kollektiven Gedächtnis?
Boah, deine Fragen. Also, ich will nicht sagen, dass das Fake Questions sind, aber also vor allem sich dann kurz zu fassen. Du kannst doch einen Historiker nicht sowas fragen. Nein, ist gut. Kriege ich hin. Nur so am Rande, ich habe gerade es gegoogelt, ich weiß es nicht auswendig. Das Saarland hat 1 Million Einwohner, deswegen hätte man das schon ausschließen können. Wenn man kein Geschichtswissen hat, ist ja typischerweise so, entweder man nimmt, wobei es jetzt blöd anzunehmen, dass der Kandidat Abitur hat, das ist vielleicht ein bisschen bildungselitär, aber nehmen wir an, er hätte, dann wäre es natürlich so gewesen, wenn er kein GSchK gehabt hat, was er offensichtlich nicht hatte, dann hätte er ein Erdkunde-LK gehabt, ne? Also dann hätte er das darüber.
War auch sonst ein sympathischer Mann und ist es auch einfach, ne, wollen jetzt auch nicht abgleiten. Ich bin, wie wir alle, wenn man sowas guckt, Quiz-Sendungen guckt, ich bin der schlauste Typ auf der Couch, so, ne, klar. Aber setz mich mal so vor eine Fernsehkamera und stell mir dann dieselben Fragen. Da würden wahrscheinlich auch ganz komische Antworten auch aus Nervosität dabei rauskommen. Das vorweg, ne? Also falls irgendwer jetzt denkt, die beiden spielen sich ja auf und labern schön und so. Und ich verstehe schon, das ist ein ganz anderer Schnack, wenn man das selber machen muss. Aber jetzt zu deiner Antwort. Genau, was ist der 8. Mai, was ist da passiert? Wie denkst du, vielleicht, du musst ja nicht gleich für die ganze Geschichtswissenschaft oder für Deutschland und seine Erinnerungskultur sprechen, aber was bedeutet der 8. Mai und was sind die ersten Assoziationen, die dabei kommen können?
Also rein erstmal von den Fakten, am 8. Mai hat die deutsche Wehrmacht offiziell in Berlin, in Karlshorst, kapituliert, also die Kapitulationserklärung unterzeichnet. Und damit war der Zweite Weltkrieg in Europa offiziell beendet. So, das ist das Wichtige. Und dann ist daraus in der Erinnerungskultur vor allem des Ostens so der Tag der Befreiung vom Faschismus geworden, also im Sinne von Ost, im Sinne von Ostdeutschland. Und im Westen war das erstmal ein schwieriges Datum, aber auch in den, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, wahrscheinlich in den 80ern, aber nagelt mich nicht fest. Auch heute wird es zunehmend stärker in der Öffentlichkeit als Tag der Befreiung begangen. Und das ist einerseits verständlich, weil die Alliierten, die dann die Staatsgewalt übernommen haben in Deutschland, natürlich einen Bruch nicht nur inszeniert, sondern auch produziert haben, indem dann zum Beispiel NSDAP verboten wurde, die ganzen nationalsozialistischen Verbände aufgelöst wurden und dann erstmal jede kleinste Entscheidung bis runter, wer wo irgendwo Amtmann in einem Dorf wird, ja, das haben die Alliierten, die Militärbesatzungsmächte dann entschieden. Und dieser Bruch führt auch dann dazu, dass man eine Zeit lang von Stunde Null gesprochen hat. Auch das ist schwierig. In Wirklichkeit wissen wir natürlich, dass da viel mehr Kontinuitäten gibt, vor allem personelle, vom Nationalsozialismus hin in die Bundesrepublik, aber auch hin in die DDR. Und ich glaube, dass das für uns heute schwierig ist, das einzuordnen, weil wir jetzt einerseits von diesem Gefühl der Stunde Null, also diese Lage, die dazu geführt hat, dieses Empfinden, dass man das Stunde Null nennt, sehr weit weg sind und das auch verdächtigen, wegen der schwierigen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Auf der anderen Seite, glaube ich, zu Recht immer wieder darauf hingewiesen wird, naja, Tag der Befreiung war es vielleicht für die Franzosen, war es vielleicht für die Niederländer, war es vielleicht auch für die Millionen von Zwangsarbeitern, die im Deutschen und Zwangsarbeiterinnen, die im Deutschen Reich geschuftet, gelitten und die auch dort gestorben sind. Und natürlich für die Gefangenen der Konzentrationslager. Aber war es das wirklich für die Deutschen? Und das ist, glaube ich, super komplex. Und ich würde jetzt mal die These wagen, dass das auch dazu führt, dass man mit dem Datum vielleicht nicht so viel anfangen kann. Weil man es eben nicht, also man kann es nicht pinpointen auf eine fixe Erinnerungs sozusagen, ja, wie kann man das ausdrücken? So einen Erinnerungsinhalt, den man abruft. Also wie jetzt zum Beispiel in den USA der 4. Juli. Da weiß jeder, das ist der Unabhängigkeitstag und das bedeutet die Befreiung vom Joch der Monarchie und die Nationwerdung der USA oder Sturm auf die Bastille in Frankreich. Das sind ja sehr positive Erinnerungsdaten, Jubiläen und in Deutschland der 8. Mai, ja, das ist eben super komplex. Weil man muss natürlich sagen, ohne 8. Mai gäbe es keine Bundesrepublik und gäbe es auch kein Grundgesetz und würden wir heute nicht in der liberalsten, demokratischsten Inkarnation des deutschen Nationalstaats leben. Also ohne 8. Mai wäre das nicht möglich.
Ja, absolut. Okay, die These gefällt mir, dass da so viel los war und auch die Deutung der Geschichte gar nicht so einfach ist, sondern eben vieles auch Widersprüchliches vielleicht und unterschiedliche Perspektiven natürlich auch zusammenkommen. Oder ich dachte gerade auch Ereignis, ein geschichtliches Ereignis, keine Ahnung, dachte ich auch so ein Anschlag auf Kennedy oder sowas, ne? Irgendwas oder Mondlandung oder so, weiß ich nicht, ne? Wo dann wirklich man was punktuell sagen kann, an dem Tag war das wesentliche Ereignis. Und wenn dann so etwas Großes wie eben ein Weltkrieg durch eine Kapitulation zum Glück natürlich zu Ende geht, dann ist das, dann passiert dann natürlich ganz viel gleichzeitig aus für viele Fraktionen, für viele Menschen in vielen Nationen.
Jetzt wenn ich da noch ja, bitte. Nur ganz kurz, wenn ich da nochmal eben einhaken darf, wenn du das auch, ich habe das ja vor allem auf die Erinnerung daran bezogen und auf die Erinnerung an diesen Tag oder das Gedächtnis daran, sagen wir es mal besser so, also das Gedenken, dass das auch Konjunkturen unterworfen war und zwar von Anfang an. Wenn man den 8. Mai mal auf das Jahr 1945 bezieht, dann muss man zum Beispiel sagen, verdammt, das hätte noch viel früher passieren müssen, weil im Jahr 1945 die allermeisten Kriegstoten zu beklagen waren auf allen Seiten. Vor allem auch auf deutscher Seite. Also im Reichsgebiet, sagen wir es jetzt mal. Ich will das jetzt nicht auf bestimmte Gruppen beschränken. Und von daher, auch das hat, glaube ich, dazu geführt, dass das Gedenken daran so schwer war. Weil diese letzten Kriegsmonate so unfassbar schrecklich waren und sich eingebrannt haben bei sehr vielen verschiedenen Gruppen. Nicht nur bei Opfern, sondern auch bei Tätern.
Ja, verstehe, ja. Danke für den Punkt. Kommen wir zur Frage, also die Preisfrage ist natürlich, wir haben jetzt so ein bisschen darüber geredet, was passiert ist und wie man darüber reden kann, über Geschichte und unsere Perspektive darauf. Und jetzt natürlich die Frage, was hat Geschichte mit der Gegenwart zu tun? Und natürlich auch sekundär vielleicht mit der Zukunft. Und da gibt es so viele Zitate, ne? Was Geschichte ist, leisten kann, soll, überhaupt wie wir über Vergangenheit gedenken und so. Und ein Zitat, das mir sehr gut gefällt und das ich manchmal rauskrame, ist, das wird Mark Twain zugeschrieben, ist Zitat, History doesn't repeat itself, but it often rhymes. Also die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt. Oder es gibt einen Gleichklang oder so. Ne? Und um mal wieder in die Gegenwart zu kommen, ist es das, was wir gerade erleben, auch wieder international, also Trumpismus, aber auch der Aufstieg der AfD, ist das, reimt sich da der Extremismus der Vergangenheit in der Gegenwart?
Ja, dieses Zitat wird mir in letzter Zeit komischerweise, ich kann das gar nicht erklären, häufiger entgegengebracht und ich soll dazu Stellung nehmen.
Okay.
Ich habe jetzt übrigens gehört, es soll nicht von Twain sein.
Ich habe zugeschrieben.
Aber keine Ahnung, es ist mir auch ehrlich gesagt egal, weil natürlich die Formulierung ist genial und ich finde, da kann man gut mit arbeiten. Und ich bin immer versucht zu sagen, ja, das stimmt alles und Punkt, ja, aber da mache ich es mir zu einfach und einfach ist nicht mein Ding. Darum auch der Podcast, dass man pro Kalenderjahr ein Kalenderjahr NS erzählt. Das macht man, glaube ich, nicht, weil man es einfach haben will. Ich bin, je weiter die ganze Geschichte in den USA voranschreitet, je mehr Tage auf Trumps Administration kommen, desto stärker bin ich versucht zu sagen, ja, wir müssen uns ganz genau angucken, was vorher zum Beispiel im Nationalsozialismus passiert ist, was beim Marsch auf Rom in Italien passiert ist und dass man da ganz konkrete Handlungsanweisungen sehen kann. Ja, das könnte sein, aber da bin ich selber jetzt nicht berufen für. Ich finde es nur erstaunlich, wenn man so eine Art Checkliste macht, wie viel davon jetzt schon mit einem Haken versehen ist. Also die Universitäten werden unter Kontrolle gebracht oder es wird versucht. Die Gerichte werden unter Druck gesetzt. Die Errichtung eines außerhalb des Rechtsstaats stehenden Gulags, ja, ich nehme jetzt extra nicht die Bezeichnung aus dem Nationalsozialismus, wird versucht. Es wird extra legale Verordnungen erlassen, ohne das Gesetzgebungsverfahren zu bemühen. Politische Gegner werden angegriffen, die Pressefreiheit wird angegriffen. Absolut. Was man dann aber, wenn man diese Checkliste mit Leben füllt und genau hinguckt, was eigentlich passiert, dann sieht man natürlich doch wieder die Unterschiede. Ich hatte es vorhin bei den faschistischen Bewegungen, habe ich die Gewalt erwähnt. Das, was 1933 ab dem 30. Januar auf Deutschlands Straßen und in Deutschlands Wohnvierteln los war, lässt sich mit dem, was in Amerika gerade passiert, nicht vergleichen. Also da kam es zu Massenverhaftungen. Da sind Polizei und Sturmabteilungs, also diese Braunhemden der Nazis, sind durch Arbeiterviertel gezogen und haben hunderte von Leuten mit Knüppeln und Pistolen auf LKW geladen und die sind hinter Stacheldraht gesteckt worden. Überall im Land gab es sogenannte wilde Konzentrationslager, wo einfach Verantwortliche der Paramilitärs, der Nazis, also dieser Sturmabteilung, die haben vielleicht ihr Gasthaus, wo sie sich regelmäßig trafen, haben sie den Keller umfunktioniert oder man hat eine alte Industriehalle genommen oder ein altes Bergwerk und hat da hunderte von Leute eingesperrt. Die wurden verprügelt, gefoltert. Die Gerichte haben dagegen, die Staatsanwaltschaften haben dagegen nur punktuell vorgehen können, weil der Rechtsstaat außer Kraft gesetzt war durch sogenannte Notverordnung. All das haben wir heute in den USA nicht. Aber das macht es ja nicht weniger gefährlich. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, was da in El Salvador passiert, wer sagt nicht, dass das in den nächsten 100 Tagen plötzlich auch US-Bürgern so geht, die dann verschwinden?
Also Trump selbst schließt das ja nicht aus, ne? Also ich will auch gar nicht, wie gesagt, aus Parallelen schlagen, die unangemessen sind. Aber ja, du hast übrigens gerade ganz gut ein Schaubild, das ich mir auch zur Recherche für heute rausgesucht habe, von Monitor, von der Polizsendung Monitor. Die hatten auf Instagram ein ganz tolles Schaubild, das heißt How to Become a Tyrant. Und da wurden dann verschiedene eben Checkboxen abgecheckt, ne? Also unter anderem per Dekret regieren, willkürlich inhaftieren und abschieben, Gerichtsurteile ignorieren, Bücher verbannen, Richterin verhaften, Medien- und Pressefreiheit einschränken, Rechtsterroristen freilassen, Wissenschaft und Unis angreifen. Ne? Alles Punkte, die Trump gemacht hat und die man checken kann. Und wo du jetzt von zumindest eben als eine Parallele oder um in dem Zitat, in der Zitatlogik zu bleiben, ein Reim, könnte man auch sagen, ich finde schon, dass wir jetzt gerade auch Videos sehen aus den USA von sehr brutalen auch Verhaftungen von dieser ICE-Behörde ja auch, die dann letzten Endes Leute auch jenseits von Rechtsstaatlichkeit, da gibt es Videos, wo Leute in Autos sitzen, ganz schrecklich, und wo Leute in Autos sitzen und auf ihren Anwalt eigentlich warten, und dann kommen da irgendwelche fast auch schon paramilitärisch anmutenden Beamten, die sich mal ausweisen, mal nicht, und schlagen dann die Scheibe ein, schlagen dann die Seitenscheibe vom Auto ein, um dann die Tür zu öffnen und die Leute rauszuzerren, noch bevor der Anwalt eintrifft. So.
Ich glaube, da jetzt wieder diese Metapher des Reimens reinzubringen, der entscheidende Unterschied ist da wieder, dass 1933 diese in Anführungszeichen Beamten, die so etwa so eine in Anführungszeichen Verhaftung vorgenommen haben, das wären eben dann keine regulären Polizisten gewesen, keine regulären Angehörigen der Staatsgewalt oder Vertreter der Staatsgewalt, sondern das wären dann Mitglieder der SA gewesen. Die hätten dann vielleicht noch eine Binde gehabt und da stand dann Hilfspolizei drauf. Das ist ganz wichtig, weil die Ernennung von Mitgliedern der eigenen Parteiarmee zu Hilfspolizisten waren ganz entscheidend, nicht um das quasi im Rechtsstaat zu belassen, sondern um den Anschein zu erwecken, dass man sich hier noch im Rechtsstaat bewegt. Und genau diese Eskalationsstufe haben wir jetzt in den USA noch nicht. Und das hat auch damit zu tun, dass natürlich die MAGA-Bewegung keine straff organisierte paramilitärische Organisation, keinen solchen militärischen Arm hat. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Das heißt aber nicht, dass es nicht eine Affinität zu Gewalt gibt. Wie man sieht, wie die Menschenmassen bei diesen Rallyes darauf reagieren, wenn von diesen Massenverhaftungen erzählt wird. Und es gibt ja auch bestimmte Milizgruppen, die ganz gezielt die Kooperation mit MAGA suchen und zum Beispiel auch auf deren Veranstaltungen sind, die Oathkeepers zum Beispiel. Und das ist für mich dann wieder, das ist der Anlass, genau hinzugucken, genau zu überlegen, wie könnte es weitergehen und wie kann man dem jetzt entgegenstehen. Das heißt aber nicht, dass man sagt, ja, die Oathkeepers sind die SA von Trump. Das wäre halt totaler Schwachsinn. Ja, man sieht aber diese Dynamik und man fragt sich, wann kommt der nächste Schritt?
Ja, und man muss wirklich, Stichwort Rechtsstaatlichkeit, ne, also ein Trump, der überlegt ja schon laut US-amerikanische Bürger auch zu deportieren, wobei das technisch ja gar nicht geht. Wenn du US-amerikanischer Bürger bist, dann ist das ja deine Heimat, so woher willst du, wohin willst du dann, du kannst in einen ausländischen Gulag entführt werden, aber so, ne, zurückgeführt werden kann man eigentlich nicht, wenn man daher kommt. Aber Trump überlegt ja laut, ob er unbequeme Gegner, Gegnerinnen, in Anführungsstrichen linksradikale politische Gegner auch vielleicht nicht verhaften lassen sollte, und auch dass die Idee eines Verfahrens, eines gerechten Verfahrens, ja, dass man guckt, wer nimmt die Verhaftung durch, ne, wer verhaftet oder so, ist auch die Frage, was passiert dann, ne, dass auch viele von den Leuten, die jetzt in salvadorianischen Gefängnissen landen, die haben ja eben keinerlei Prozess bekommen, keinerlei rechtsstaatlichen Prozess, und da gibt es jetzt auch so Beiträge, ich habe zum Beispiel ein Zitat von einer Juraprofessorin, die dann sagt, as a law professor, I'm shaking right now because I realize that so many people have no idea what due process means and why it's important. Also als Juraprofessorin zittere ich, weil ich feststelle, dass so viele Menschen keine Ahnung haben, was ein ordentliches Verfahren bedeutet und warum es so wichtig ist. Also das sehen wir eben auch. Das nur mal so als Anmerkung, dass wir jetzt hier die Trump'sche Rechtsstaatlichkeit nicht irgendwie kleinreden wollen. Aber will ich doch nicht unterstellen. Das will ich doch nicht unterstellen, dass du das vorhattest.
Nein, aber das, was du jetzt gerade vorgetragen und vorgebracht hast, ist auch wieder eine, finde ich, exzellente Einstieg, um über dieses Reimen nachzudenken. Mhm. Wir hatten vorhin über den 8. Mai gesprochen und dass offensichtlich ja da Kenntnisse nicht sehr stark verbreitet sind. Mhm. Und wenn wir jetzt sehen, was heißt eigentlich rechtsstaatliches Verfahren, und diese Kenntnisse sind auch nicht weit verbreitet in den USA. Ich behaupte einfach mal, wir wollen jetzt ja hier keinen plumpen Anti-Amerikanismus predigen. In Deutschland sähe das genauso aus. Ja. Wenn man da mal Leute auf der Straße fragen würde. Und diesen Umstand, den finden wir ja auch 1933. Ich benutze das immer als Chiffre. Ne? Man kann genauso gut 1931 sagen. Mhm. Was heißt rechtsstaatliches Verfahren und warum ist das wichtig? Es gibt diesen Satz, die erste deutsche Republik, die Weimarer Republik, war eine Demokratie ohne Demokraten. Ich finde das schwierig. Aber worauf es auf jeden Fall verweist, ist, dass viele große Bevölkerungsgruppen bereit waren, bestimmte demokratische Standards, wie zum Beispiel die Rechtsstaatlichkeit, über Bord zu werfen, wenn es nur die richtigen traf. Und da war es zum Beispiel so, dass es die kommunistische Bewegung traf, also den radikalen Flügel der damals noch sehr starken Arbeiterbewegung. Der ist als, das war ein Feindbild, das die Nazis hatten, das sie verband mit vielen bürgerlichen Schichten in dieser Zeit. Und deswegen haben die Nationalsozialisten da auch prioritär die Gegnerbekämpfung durchgeführt. So, das ist jetzt Nazi-Sprech, ja, Gegnerbekämpfung. Mhm. Und deswegen waren die Ersten, die in diesen wilden Konzentrationslagern landeten, das waren Mitglieder der Kommunistischen Partei Deutschlands. Und da war es okay. Die brauchten nicht unbedingt von Richter geführt werden. Die waren gefährlich. Die wollten das Eigentum abschaffen. Die wollten eine Diktatur des Proletariats einführen. Ich will jetzt im Umkehrschluss nicht sagen, dass die Kommunistische Partei Deutschlands zu den Guten zählte. Ja, dafür war die mir persönlich viel zu nah an Stalin und seiner Diktatur in der Sowjetunion. Mhm. Aber die Menschen, viele Menschen waren bereit, übrigens auch in der Arbeiterbewegung, die eher sozialdemokratische Seite, waren bereit zu sagen, ja, es sind halt die Kommunisten, die trifft zurecht. Und wenn wir uns jetzt angucken, was in den USA passiert, anderes Feindbild. Es gibt keine starke kommunistische Partei in den USA, aber es gibt eine große Gruppe von Menschen, die zugewandert sind in das Land. Teilweise legal, teilweise illegal, teilweise im ordentlichen Asylverfahren. Und für die soll jetzt plötzlich Rechtsstaatlichkeit nicht mehr gelten. Und viele Menschen sagen offensichtlich sich, ja, dann ist das okay. Hauptsache, wir lösen das Problem der Masseneinwanderung.
Hm. Ja.
Was man nicht dabei sieht, ist, wie das dann eskaliert. Stichwort, US-Bürger werden deportiert. Ja, ja, und dann trifft's einen selbst. Das ist ja dieses berühmte Zitat von Martin Niemöller, dem Theologen und Pfarrer, der selber übrigens auch kein Demokrat war. Der war ein Gegner und Sympathisant der Nationalsozialisten, ein Gegner der Demokratie und ein Sympathisant der Nationalsozialisten. Und der hat ja mal gesagt, als sie die Kommunisten holten, habe ich nichts gesagt, ich war ja kein Kommunist und so weiter und so fort. Und als sie mich holten, war keiner mehr da. Und genau das, das ist die Gefahr dabei, wenn man in dieser Denkweise verhaftet ist. Wie man das jetzt konstruktiv wendet, wie man die Leute da erweckt, ja, wie man sie woke macht, weiß ich jetzt gerade nicht. Da müssen wir gleich vielleicht nochmal überlegen.
Super, sehr gerne, sehr gerne. Und ein kleiner Nachtrag natürlich, weil ich nicht, weil ich auch quellensicher zitieren möchte. Das war jetzt Latoya Baldwin Clark, Professorin Latoya Baldwin Clark von der UCLA School of Law, die das sagte mit, es erstaunt mich, also ich zittere, weil ne, die Leute wissen nicht, was Due Process, was ein ordentliches Verfahren bedeutet. So hat sie auf Threads unter anderem geschrieben.
Ja, und in der Logik der Trump-Bewegung sind das halt alles liberale Sissies, ne? Also das wird dann so geframed, dass die halt keine Ahnung haben und dass die verweichlicht sind und im Endeffekt dem Gegner nur entgegenarbeiten. Und dann sind wir wieder bei der bei der Aufweichung der Fakten.
Ja, und dasselbe sehen wir auch in Deutschland. Also wir können, wie gesagt, es soll keineswegs hier USA-Bashing oder so sein. Und wir müssen immer uns hier auch in die eigenen Ländergrenzen gucken. Das hast du natürlich, was denkst du, wie oft ich schon von irgendwelchen Leuten Volksverräter oder sowas genannt wurde, weil ich irgendwie, ne, oder du wahrscheinlich auch, ne, weil wir solche Fragen stellen, weil wir kritisch sind, weil wir vielleicht auch einen universalistischen Anspruch haben, was Recht angeht und so, ne, und weil Recht aus unserer Sicht eben nicht und Gerechtigkeit eben keine Prinzipien sind, die sich nur selektiv auf einige Bürgerinnen und Bürger oder einige Bevölkerungsgruppen beziehen sollten, sondern eben auf alle. So, das ist ja gerade der Deal eigentlich, dass man sagt, hey, dass das, ne, die Würde des Menschen ist unantastbar, steht im Grundgesetz und nicht die Würde der Deutschen. So, ne? Also das mal so nebenbei. Und da
die Würde der Steuerzahler, ne?
die Würde des deutschen Steuergeldes ist unantastbar. Genau. Und ja, da denkst du so, wow. Und wir haben diese Denkweisen in Deutschland genauso wie in den USA und manches davon koppelt eben durchaus an auch in die Vergangenheit und manches, da haben wir so eine Art Resonanz vielleicht nochmal von eben auch nationalsozialistischer Kulturgeschichte. Und da muss ich dich vielleicht fragen, bevor wir gleich sehr gerne ins Konstruktive auch gehen nach und nach, die Frage, wo beginnt denn aus deiner Sicht Verharmlosung und Relativierung? Also wenn wir so, ne, das ist ja auch ganz oft, dass man sagt, ja, der NS-Faschismus ist singulär und eben der Holocaust Shoah so, ne, und die Verbrechen an der Menschlichkeit, das stimmt natürlich, in den Dimensionen, in der Art und Weise sind sie auch singulär, natürlich, aber wir sehen hier und da jetzt ähnliche Strukturen. Wo ist jetzt auch schwer abstrakt zu sagen, es tut mir leid, dass ich so fiese Fragen dabei habe, aber wo würdest du sagen, fängt Verharmlosung an, Relativierung an, wo muss man vorsichtig sein, dass man nicht zu sehr die Abläufe der Jetztzeit mit den Abläufen aus dem Dritten Reich zum Beispiel vergleicht? Oder sagst du, das muss man gar nicht, sagst du, da muss man da vergleichen. Man darf vergleichen, wo es passt und Punkt, kannst auch sagen.
Ich würde da eine strategische Brille aufsetzen. Ich habe vor einiger Zeit dazu mal ein paar Überschriften gegoogelt, die habe ich jetzt nicht dabei, aber aus dem Gedächtnis, wo dann wirklich jede Kleinigkeit direkt ins Jahr 1933 zurückprojiziert wurde. Also AfD sagt A, bumm, Goebbels, so ungefähr nach dem Muster. Ganz pikantes Beispiel, fand ich, war dieses Potsdamer Geheimtreffen, in Anführungszeichen, das dann als getrendet ist, glaube ich, sogar in den sozialen Medien als Wannsee-Konferenz 2.0. Das ist für mich aus einer strategischen Sicht einfach saublöd, okay, weil man sich da, wie ich finde, schon man macht sich, erstens ist das schon fast, also das ist schon fast Richtung Volksverhetzung, muss man vorsichtig sein. Also es könnte auch ein Straftatbestand sein, der da erfüllt wird, weil man eben verharmlost, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern massiv. Das ist aber meine persönliche Meinung jetzt aus einer strategischen Sicht. Ja, ich will damit niemanden, der das benutzt hat oder der das geteilt hat, die Empörung darüber absprechen. Und ich verstehe aus einer emotionalen Perspektive sehr wohl, dass man das so bezeichnet. Ja, also das ist mir ganz wichtig, das klarzustellen. Ich habe das jetzt nur aus einer strategisch-kommunikativen Sicht so bewertet. Also ich möchte damit jetzt niemandem persönlich zu nahe treten. Strategisch halte ich das für sehr unklug, solche Bezeichnungen zu verwenden. Genauso wie es schwierig ist, immer gleich zu sagen, also das ist dann jetzt die Machtergreifung, die sogenannte. Wenn jetzt, weiß ich nicht, in Thüringen wird die AfD stärkste Kraft oder wenn wir richtig Pech haben, dann in 4 Jahren im Bund. Nein, das bringt nicht viel. Worauf man aber hinweisen kann zum Beispiel, was ich strategisch sehr klug halte, ist, wie die neue Rechte insgesamt mit dem Nationalsozialismus umgeht. Und ein schönes Beispiel, finde ich, ist dieses infame Verwenden des Begriffs Alles für Deutschland durch Höcke. Ja, das, wo die AfD sich dann oder Höcke selber vor allem wieder in eine Opferrolle begeben hat und dass man das durch historische Kontextualisierung aufbricht und sagt, nee, Moment, ja, also du beschäftigst dich dein ganzes Leben damit und willst uns jetzt erzählen, dass du nicht wusstest, dass das ein Slogan aus der NS-Zeit ist, so, ja, platt zusammengefasst.
Ist ja, das ist natürlich in dem Fall Verarsche und man muss es auch ganz klar benennen, auch unter anderem im Wahlkampf haben sie ja damit nochmal wirklich auch probiert, Wählerstimmen zu fangen, nämlich in dem, da wurde ja der Wahlkampfslogan von Alice Weidel war ja dann Alice für Deutschland, ein Wortspiel damit, ne? Alice Weidel, Alice Weidel und da war es, denkst du ja auch so, ja, das ist dann aus einer fast schon Werbetexter-Sicht kreativ, aber natürlich ist es eine Anknüpfung an den historischen Faschismus und natürlich ist es ein absichtlicher Tabubruch und ich würde auch sagen, da muss man es dann auch benennen und für alle, die historischen Parallelen nicht kennen und in Klammern, Höcke kennt sie und Alice Weidel wahrscheinlich auch in Teilen, ne? Da muss man sagen, hey, das machen die absichtlich und das ist, da stellen die selber die Brücke her, ne?
Ja, und deswegen muss man sich zum Beispiel auch jeder Schlussstrich-Rhetorik enthalten. Also das ist, ich war jetzt selber erstaunt, in der Vorbereitung habe ich das nochmal gesehen, wie weit zurück das geht. Und vor allem meine ich damit nicht die Debatte über einen historischen Schlussstrich über die unter die NS-Zeit, sondern das Setzen dieses Frames, wir brauchen einen Schlussstrich, das hat die Neue Rechte in den 70ern und 80ern schon gemacht. Also mit Neuer Rechte meine ich Personen, die die heute Höcke beraten. Und also teilweise sogar die gleichen Personen. Ja. Ja? Das ist halt schon, das fand ich jetzt schon sehr eindrücklich. Das war mir selber auch nicht so klar. Und wenn mir das nicht klar ist, dann wie soll das dann der, also ich beschäftige mich sozusagen beruflich damit, wie soll das dann der Mehrheit klar sein? Und da muss man mehr ansetzen und muss klarer herausarbeiten, wie dieses Framing funktioniert, wie auch die soziale Social-Media-Kampagne funktioniert, wie da Themen gesetzt werden, wie es darum geht, kulturelle Deutungshoheit zu erlangen. Und da sind sie ja sehr erfolgreich gewesen in der Neuen Rechten und die AfD ist ja nur ein Teil davon. Also die AfD ist nicht deckungsgleich mit der Neuen Rechten, aber zentrale Akteure sind da aktiv und deswegen ist es immer schwierig, diese Parallelen zum NS bei jeder ja, zu benennen, also so, um quasi irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren. Ich verstehe den strategisch auch den Drang danach, Aufmerksamkeit braucht man, aber ob das dann immer so klug ist, weiß ich nicht. Weil ja auch die Neue Rechte gerade darauf fußt, sich vom NS zu distanzieren auf so eine sehr demonstrative Art und Weise. Also das Denken fließt damit ein, aber man braucht quasi zur Konstruktion der eigenen Identität den Nationalsozialismus nicht mehr. Mhm. Das wird von Höcke so, ist das so ein bisschen, ist das ein bisschen anders, aber es ist schon interessant zu sehen. Und deswegen ist es schwierig, immer blöder Begriff, aber die Nazi-Keule rauszuholen. Mhm. Es gibt ein Beispiel von dem Philipp, jetzt will ich den Namen nicht falsch sagen, Philipp Ruch, glaube ich, vom Zentrum für politische Schönheit. Mhm. Also Buchempfehlung, der hat ein Buch geschrieben, es ist 5 vor 33. Mhm. Und so stelle ich mir das vor. Also der geht da ganz genau materialgesättigt durch, was passiert, wie wird mit dem NS umgegangen in den letzten Jahren der Weimarer Republik, wie wird heute mit der AfD umgegangen, was haben die Nazis gesagt, was hat die AfD gesagt. Und ich stimme nicht all seinen Schlüssen, die er daraus zieht und auch den Formulierungen nicht zu. Aber ich finde, das ist ein legitimer Debattenbeitrag, der weiterführt, wo man weiter diskutieren kann und der auch auf anregende Art und Weise und in fast schon unterhaltsame Weise, ist ein bisschen schwieriger Begriff, aber ich hoffe, man weiß, was ich meine, quasi dazu anregt, sich damit auseinanderzusetzen. Was anderes als irgendwelche Überschriften oder Hashtags.
Okay, also an dieser Stelle Grüße an Philipp Ruch. Ich habe ihn noch letzten Monat ganz kurz kennengelernt. Wir waren auf einem Podium gemeinsam in Hamburg. Da ging es darum, ob wir Social Media löschen sollen, delete or defend. Und wir haben natürlich ein kritisches Verhältnis. Aber ja, okay, da sind wir schon auf der, also nicht wir, nicht in Philipp, sondern Social Media löschen, ja, nein, da haben wir kritisch gesprochen über die Rolle sozialer Medien. Und also Grüße ans Zentrum für politische Schönheit kann man auf jeden Fall in dieser Stelle loswerden. Und wir sind ja eigentlich schon beim ersten konstruktiven Tipp, oder? Also du sagst politische Bildung, oder? Politische Bildung oder in Feuilletonbeiträge oder Parallelismen aufzeigen, dort, wo sie auch wirklich sind und dort, wo es wirklich auch das Ganze hergibt und nicht nur so als effekthascherische, als Vergleich, den man zieht, vielleicht um zu beleidigen. Und dann passt es aber substanziell nicht ganz. Oder wie ist das gemeint? Also aufklären, was war damals? Geschichte. Und auch die Gleichklänge, um nochmal die Metapher tot zu reiten, die wir gerade benutzen. Wo reimt es sich wirklich? Darauf genau hinzuhören, in dem Fall, hinzuschauen. Und das an der Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren. Das könnten wir als ersten konstruktiven Widerstand gegen den Faschismus-Tipp hier festmachen, oder?
Absolut. Und ich finde, da ist die Medienwelt, nicht nur die soziale Medienwelt, die einzelnen Creators, sondern da sind auch die großen Medienanstalten, also Tagesschau, Spiegel und Co., jetzt keine Werbung, aber ihr wisst, was ich meine, sind in der Verantwortung, mehr einordnenden Journalismus zu leisten. Also es kann nicht sein, dass es Nachrichten gibt über Äußerungen zum Beispiel von AfD-PolitikerInnen, aber auch aus den USA, die einfach nur den Frame der Seite übernehmen und das dann als Meldung quasi raushauen, nur damit es möglichst kurz ist. Nein, man braucht eine klare Einordnung von Begriffen und eine klare Einordnung auch von Motiven. Und das muss nicht politisch sein. Man muss da nicht sagen, und deswegen wählt ihr jetzt bitte die Grünen. Das ist ja Unsinn. Nein, aber man kann ja zum Beispiel sagen, in der Vergangenheit haben, ne, das und das ist bekannt und in der Vergangenheit ist aber das und das passiert und so weiter. Also in Bezug jetzt zum Beispiel auf Trump. Ja. Und klar, gerade bei Trump ist es schwierig, weil der lügt quasi am laufenden Band und das ist ja Methode. Und deswegen ist es ermüdend, immer wieder zu schreiben, das ist gelogen, richtig ist. Ja, aber trotzdem braucht man eine Einordnung. Das ist ganz wichtig. Das muss viel stärker passieren. Und man muss, glaube ich, auch dazu übergehen, das in Formate zu packen, die Leute erreichen, die quasi noch nicht überzeugt sind. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind sehr dabei, preaching to the choir quasi, also zu den Überzeugten. Das ist auch wichtig. Also man muss ja irgendwie eine Kohärenz herstellen. So ja, in Star Wars Andor-Logik, der Widerstand. der muss natürlich auch Kohärenz haben, der muss zusammenhalten. Aber auf der anderen Seite sieht man ja jetzt auch an den Zustimmungsraten, wir müssen andere Bevölkerungsgruppen erreichen. Das geht vielleicht zum Beispiel über Social Media super.
Ja, und du hast es gerade schon, ich habe es auch in der Vorbereitung, unser Vorgespräch, ist uns klar geworden, dass wir beide ganz große Fans sind von der Andor-Serie, die gerade läuft. Also gerade auch zweite Staffel. Also an dieser Stelle nochmal ein Gruß an Samira El-Wazil von Piraten sind der Powerplay, die auch Andor als, also ich in Klammern, ich mag Star Wars und bin mit den alten Filmen aufgewachsen, aber gucke jetzt auch nicht jedes Franchise und jede Serie oder so. Aber ich habe mir dann auf die Empfehlung von Samira letzten Endes diese Andor-Serie angeguckt und da geht es eben auch, und auch wenn man kein Star Wars mag, ist sie cool, denn es geht um eine Faschismus-Parabel und um Imperialismus natürlich und dann eben auch Widerstand, wie Widerstand aussehen kann gegen eine grausame Gewaltherrschaft, die sich in dem Fall interplanetarisch zieht. Ne? Aber es ist eine ganz tolle Metapher für die Jetztzeit und wirklich auch sehr herausragend erzählt in der Grausamkeit, aber auch in dem Mut zum Widerstand und wie Menschen zueinander finden im Kampf gegen Ungerechtigkeit und Grausamkeit. Und deswegen kann man da, glaube ich, ganz viel draus ziehen. Also Leute, schaut doch mal bei Andor rein. Das ist eine geile Serie. Eben sowohl ist sie gut gemacht und Diego Luna, ganz toller Schauspieler. Manche kennen ihn vielleicht aus Narcos Mexiko, ne, wer es wie ich sonst eher auch so gangstermäßig ein bisschen mag. Ich gucke gerne Gangsterfilme und Serien. Narcos Mexiko ist letzten Endes eine tolle Serie über das mexikanische Sinaloa-Kartell. Aber das vielleicht so als kleiner intergalaktischer Narco- und Widerstandsblock, Werbeblock für, ne, also es findet auch gute, also ich finde sogar, das ist gut, ne? Es findet auch in der Kunst und in der Filmkunst.
Ja, absolut.
Und so, oder? Es findet, es wird auch thematisiert. Das ist jetzt gar nicht so gemeint, so hey, guckt das doch, um euch abzulenken. Na klar, man kann das abends gucken, man kann das mit Popcorn in der Hand oder einem Bier in der Hand gucken so und denken, ich will mal raus, es kann Eskapismus sein und gleichzeitig holt eine gute Kunst ja auch wieder zurück. Ne? Holt eine gute Kunst wieder zurück in die eigene Welt, knüpft an, die eigene Erlebniswelt und ich finde, Diese Andor-Serie tut das ganz wunderbar, ne? Da sie eben Probleme, politische Probleme aus der Jetztzeit, aber auch aus der NS-Zeit, allgemein aus Unterdrückung, Gerechtigkeit, Gesellschaft nimmt und probiert und Figuren da reinschmeißt und guckt, wie würden die handeln. Und in dem Sinne ist es dann harmloser natürlich als die Nachrichtenlage und was so in der Welt passiert. Und wenn wir die Tagesschau gucken, weil es fiktive Figuren sind.
Aber das führt mich auch zu, ja, kann man sagen, vielleicht den zweiten Tipp oder die zweite Notwendigkeit. Ich war ja mal Lehrer einige Zeit und habe gemerkt, als Erwachsener ist es ziemlich schwierig, etwa Probleme, die für das Erwachsenwerden wichtig sind, in die Lebenswelt gerecht für Kinder aufzubereiten. Mhm. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass so etwas wie Kunst, Kultur, also Jugendkultur, aber auch Serien, Filme, die speziell Kinder und Jugendliche adressieren, dass man da auch mehr noch erreichen kann. Denn wir sehen ja jetzt, glaube ich, eine große Lücke zwischen historischen Kenntnissen über das Dritte Reich, zwischen den Generationen. Also ich sehe das auch in meiner eigenen Hörerschaft. Da sind natürlich, weil es eben sehr komplex ist, das ist völlig verständlich, wenige Menschen unter 18 dabei. Es gibt sie, aber es sind wenige. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man Formate findet, die diese jungen Menschen abholt, die sie einlädt, auch zur Debatte. Es geht nicht nur Nürnberger Trichter, Wissen vermitteln ist immer Quatsch. Und da sehe ich auch eine Möglichkeit. Und ich weiß es jetzt nicht, wenn ich mich richtig erinnere, ich ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich unterrichtet habe, aber da war Andor zum Beispiel ein großes Thema. Und warum nicht zum Beispiel mal, also an alle Kolleginnen und Kollegen da draußen, ja, macht an, wenn ihr das schafft, irgendwie den Lehrplan subversiv zu unterwandern, macht Andor Teil einer Unterrichtsreihe, ja. Also daran lässt sich eben sehr viel anbinden. Und auch im Social-Media-Bereich. Ich glaube, wo da die Chancen liegen, ist, wenn Menschen, die Spaß daran haben, auf YouTube aktiv zu sein, wenn die das Thema, jetzt wieder das Beispiel Andor, aufgreifen und mal selber überlegen, ja, wo sehen wir denn Parallelen zu heute? Ja, ist... ich habe jetzt vergessen, wie der Oberbösewicht heißt, aber ist der Oberbösewicht da der Trump? Ne? Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch lernt, unverkrampfter mit historisch-politischer Bildung umzugehen. Ich glaube, beispielsweise ein ganz schlechter Fall war damals dieses Ich bin Sophie Scholl. Weil das quasi, wenn man sich vielleicht noch daran erinnert, wo also ein Instagram-Kanal, meine ich, wäre es gewesen, aufgetreten ist, als wäre sie die Widerstandskämpferin, die junge Studentin Sophie Scholl. Und damit bricht man quasi mit allen Regeln, meiner Meinung nach, der historisch-politischen Bildung. Aber es gibt richtig gute Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Und es ist zwingend notwendig, dass man sich an die junge Generation wendet damit. Und zwar ganz offensiv und ganz schnell. Das sieht man ja auch an den Umfragewerten, die die AfD so bei Jugendwahlen erzielt. Damit meine ich jetzt nicht die Wahlergebnisse 18 bis 26, sondern damit meine ich die Schülerinnenwahlen in den Schulen. Da gab es auch hier in meiner Region teilweise Gymnasien, wo die AfD 40% geholt hat.
Wow, krass.
Ja, genau. Okay. Weil die AfD ist in den sozialen Medien, die ist auf TikTok.
Ja, also das alte Lied, ne? Also immerhin in den letzten ein, zwei Jahre das TikTok und die Kanäle, die eben auch gerade Kinder und Jugendliche nutzen, dass die mehr bespielt werden, das ist, glaube ich, wichtig, gerade auch mit demokratischem Content, mit pluralistischem Content, mit Content, der eben Werte einer offenen Gesellschaft vermittelt, das glaube ich auch. Und eben, ja, Kunst, Kultur, total wichtig, dass das da stattfindet, dass man es thematisiert und nochmal eben ganz explizit an alle, die zuhören und vielleicht mit Jugendlichen, mit Kindern zu tun haben, thematisiert sowas, guckt euch das auch an, probiert anzuknüpfen. Und eben probiert, auch so ein ganz schlimmer Slogan, ne? Probiert die Leute da abzuholen, wo sie sind. Ja, auch ganz, ganz schlimmer.
Oh ja, das kenne ich noch aus meiner Ausbildung, furchtbar. Und dann hat man immer innerlich gefragt, okay, aber wie? Darauf hat man keine Antwort gekriegt, weil das ist das Schwierige.
Aber es klingt geil, ne? Abholen wohl. Aber eben, das müsst ihr dann selber gucken, damit lassen wir euch anteilig alleine. Beziehungsweise muss man gucken, mit wem arbeitet man, in welchem Kontext, was ist möglich. Und du hast es gerade gesagt, eine Unterrichtsreihe oder so könnte zum Beispiel möglich sein. Aber wir können uns nicht auf Kunst und Kultur verlassen. Also klar gibt es antifaschistische Musik und klar gibt es Filme und so, ne? Aber wenn wir jetzt auf sowas aus, aufs kreative Spektrum ausweichen, ne, da ist, hat die AfD wahrscheinlich bald bei den nächsten Wahlen, bevor das wirklich wirkt und einsickert, hat die AfD wahrscheinlich irgendwas gewonnen. Und deswegen mal ganz konkret vielleicht, was kann man denn politisch tun, demokratisch tun? Wir haben es hier zu tun mit einer neuen Regierung, die sich ja auch formiert, so, ne, und wie sollten wir, was ist von SPD, CDU, was ist da zu erhoffen, wie kann man als Zivilgesellschaft vielleicht auch Druck machen, so aus deiner Sicht, also ein bisschen vielleicht engmaschiger noch gedacht, wie können wir als Bürger dieses Landes, die jetzt bald von neuen Leuten größtenteils regiert werden, wie können wir ja auf die einwirken, wie können wir die aufwecken, wie können wir sagen, hey Leute, der Extremismus, der Rechtsextremismus, das völkische Denken ist zurück. Tut was, verdammt nochmal.
Ja, die dritte oder vierte Hammerfrage. Ich finde es mega. Also ich muss so ein bisschen aufpassen, wie ich jetzt darauf antworte, weil ich habe quasi persönlich da noch kein klares Bild. Also ich sozusagen als mündiger Staatsbürger. Als Historiker würde ich aber sagen, dass man, glaube ich, den entscheidenden Akteuren in der Bundespolitik irgendwie klarer machen muss, wo die Gefahren liegen. Und die Parallelen, also dieses Reimen, worüber wir jetzt ganz viel gesprochen haben, wie das funktioniert. Also ich glaube, es würde nicht so funktionieren, dass ich jetzt einfach ans Bundeskanzleramt eine E-Mail schreibe und sage, hier, Herr Kanzler Merz, to be, bitte hören Sie doch auf Ihren Fahrten und Flügen meinen Podcast. Aber ich glaube, das ist wichtig. Ich weiß auch nicht, ob das möglich ist, dass zum Beispiel Bundestagsabgeordnete selber mal versuchen, in den Fraktionen da mehr Aufmerksamkeit zu machen. Also ich meine, du hattest jetzt ja zum Beispiel eine da, so, ne?
Jamila
und zwar
Schäfer.
Auch da wieder, genau, also auch da jetzt einfach mehr Aufmerksamkeit in die Politik-Bubble bringen und dann hoffen, dass das quasi nach oben, wie so Osmose-Effekt nach oben durchzieht. Was ich als Nicht-Historiker, als mündiger Staatsbürger ganz beklemmend finde, also das ist mir wichtig, das ist jetzt meine ganz, ganz persönliche Meinung, ist die Polarisierung. Ich bin halt kein Politikwissenschaftler, also als Wähler, als Staatsbürger sage ich mich, ich finde diese Polarisierung zwischen links und konservativ, ich sage jetzt absichtlich nicht rechts, zwischen Union und SPD und Grünen auf der anderen Seite, finde ich extrem beklemmt. Ich würde mich selber auch eher mit links verorten politisch, aber habe auch sehr viele Kontakte ins konservative Lager und setze mich dem auch bewusst aus und teile da auch Positionen. Ich will mich jetzt nicht positionieren, aber nur um das mal so ein bisschen zu beschreiben und finde das sehr beklemmend, wenn zum Beispiel Herr Merz sich einerseits hinstellt und kurz vor der Wahl dann nochmal, ja, im Endeffekt nicht die AfD, sondern die Linksgrünen zum Feind erklärt. Das ist schon echt gefährlich. Auf der anderen Seite finde ich also Demos gegen rechts, wo dann explizit gegen die Unionsparteien geschrien wird, skandiert wird, finde ich auch problematisch. Also nicht, dass die Individuen, die da aufgetreten sind, dass die das machen, aber da müsste man sich quasi, glaube ich, stärker von distanzieren und klarer stellen, so während der Demo noch, dass das nicht in Ordnung ist in dieser polemischen Form. Mhm. Mir geht es um die polemische Form. Und da sehe ich einfach als Staatsbürger extremen Aufholbedarf für die nächsten 4 Jahre. Und ich bin extrem verunsichert, ob das gelingen kann, weil wir müssen als Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen. Wir müssen zusammenstehen. Wenn ich eine Lehre aus 1933 ziehen kann, ist dann, dass die bürgerlichen Parteien die Nationalsozialisten unterstützt haben beim Ermächtigungsgesetz und die Sozialdemokraten nicht. Und die KPD, die Antidemokraten von links, spitze ich jetzt mal zu, die waren gar nicht mehr da. Die saßen alle in Haft, legal und illegal. Und das darf uns nicht nochmal passieren. Sonst haben wir ein echtes Problem. Also wir müssen abrüsten. Wir müssen auf beiden Seiten, ganz, ganz wichtig, halte ich das für ganz wichtig. Und dann bin ich noch gar nicht dabei, was quasi an realer Politik umgesetzt werden müsste in den nächsten 4 Jahren. damit die Menschen merken, der Laden läuft wieder, ja, aber erstmal wirklich rhetorische Abrüstung und wieder Gemeinsamkeiten finden und dann mehr über die Sache streiten und nicht über Identitäten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Sonst die Rechtsradikalen leben davon, dass die Demokraten sich zerstreiten.
Die Rechtsradikalen leben davon, dass die Demokraten sich zerstreiten. Ich mache jetzt so Zitatkacheln im Anschluss und ja, das kommt auf jeden Fall auf ein Zitat von dir. Das ist ein wichtiger Satz. Und ja, also ich habe auch tatsächlich hier in der Vorbereitung, also ich denke, dass viele auch kritisch sind, der CDU gegenüber kritisch, und auch ich in Teilen war es auch. Ich habe auch einen Artikel geschrieben, der hieß, wer CDU wählt, bekommt AfD, natürlich auch total polemisch und so, ne? Aber da ging es gerade um die Brandmauer und die nicht, vielleicht eben nicht vorhandene, ausreichend vorhandene Brandmauer. Und ich habe von dir auch einen Beitrag gefunden von vor genau einem Jahr, vom 8. Mai 2024, wo du zitierst, letzten Endes ein CDUler, der sagt, Gender- und Identitätspolitik, da könnte die CDU mit der AfD zusammenarbeiten, sagte ein junge Union-Mitglied und so, ne? Und dann ist dein Kommentar dazu, Zitat, so beginnt es. Zusammenarbeit auf einzelnen Politikfeldern sei, in Anführungsstrichen, denkbar. Das kommt mir leider sehr bekannt vor. Deutschnationale, konservative DVPler und autoritäre Zentrumsleute fanden auch, in Anführungsstrichen, Schnittmengen mit der NSDAP. Wenige Monate später waren sie politisch entmachtet. Und da wollte ich eben sagen, ne, das ist schon echt, dass wir diese, ich bin bei dir, wir müssen abrüsten. Es bringt, glaube ich, nichts, wenn alle Links der AfD sich gegenseitig selbst zerfleischen und dass die sich dann Popcorn holen und so, das glaube ich auch. So, ne? Aber dass es wenig Hoffnung gibt, gerade auf eine Abrüstung auf beiden Seiten, links versus rechts, das sehe ich auch. Also ein Herr Söder hat jetzt erst auch wieder vor ein paar Wochen gesagt, als die neuen Ministerposten und so rauskamen, hat er sich diebisch irgendwie gefreut, dass da jetzt endlich wieder ein Fleischesser, nein, ich glaube sogar ein Fleischer, Landwirtschaftsminister wird und so, ne? Und hat so ein bisschen auf die Tofu-Leute geschimpft und so. Und da muss man natürlich sagen, das ist natürlich kein Faschismus, aber das ist Rechtspopulismus. Ne? Das ist Rechtspopulismus von einem Söder, der dann auskeilt, der das Ganze nutzt, um sich zu inszenieren, der dann da rumgockelt und so erstmal das Ganze so nicht als konstruktiv-demokratische neue Regierungsbildung rüberbringt, sondern erstmal so die Grünen provozieren will oder Tierfreunde provozieren will oder einen Teil der Wähler nicht inkludieren, sondern exkludieren will.
Ja, das ist so, das ist dieses Social-Media-Game, was Herr Söder, glaube ich, sehr gut kapiert hat. Und das läuft ja irgendwie darauf hinaus, dass man Politik behandelt wie so ein Derby Schalke-Dortmund. Ja, also ich bin aufgewachsen in der Nähe vom Ruhrgebiet, deswegen kommt jetzt so ein schräger Vergleich. Ja, wo man sich nicht über den eigenen Sieg freut, sondern quasi vorm Gästeblock dem Blauen den nackten Hintern entgegenstreckt und sagt, Edge Badge. So, ne? Mhm. Also das ist die Haltung. Und da würde ich mal sagen, sind wahrscheinlich die Fans von beiden Vereinen deutlich erwachsener im Umgang mit Sieg und Niederlage als dieses Verhalten jetzt auf der politischen Ebene. Und da finde ich, ja, da müssen wir wegkommen. Aber ich will das auch nicht als Both-Sidism irgendwie missverstanden haben, ja. Also ich will nur sagen, es ist nicht einfach. Es ist nicht so, dass wenn jetzt, ich glaube ganz fest, wenn jetzt die Linke in Anführungszeichen Bubble auf Social Media aufhören würde, sich über Söder lustig zu machen, dass der dann quasi sagt, oh geil, super, dann höre ich auch auf damit, weil das Game funktioniert ja so nicht. Da sind wir in diesen Strukturen gefangen. Aber wahrscheinlich muss man einfach stärker miteinander reden. Ich weiß aber auch auf der anderen Seite nicht, ob zum Beispiel mehr Toleranz gegenüber solchen Äußerungen wirklich was bringt. Nehmen wir das Beispiel von diesem JU-Menschen, der gesagt hat, ja, im Gender-Bereich können wir dann ganz, ganz gut mit der AfD zusammenarbeiten. Was würde das denn konkret bedeuten? Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass Menschen mit einer Transgender-Identität hier ihre Menschenrechte verlieren. Mhm. Ganz klar. Da, also ganz konkret. Und da geht es dann nicht darum, dass es ein abstraktes Gerichtsurteil gibt, sondern ganz konkrete Bestimmungen. Ja, dass man, dass zum Beispiel das diverse Geschlecht wieder abgeschafft wird, dass, dass man nicht seine Geschlechtsidentität eintragen kann, sondern nur die bei der Geburt festgestellte sogenannte biologische Identität in seinen Reisepass etc. Dass zum Beispiel Lehrstühlen Mitteln entzogen wird, die Geschlechtergeschichte machen. Das wäre, ja, ich bin an einem geschlechterhistorischen Lehrstuhl tätig, deswegen bringe ich das Beispiel. Ja, oder dass sowas wie Gender Studies dann defundet werden, genau das, was ja jetzt in Amerika passiert. Also ja. Ich kann dazu sagen, wir haben von der Unileitung, ich bin an der Uni in Bochum, wir haben eine E-Mail gekriegt, das vom Kanzler, und da hieß es ja, die Behörden aus den USA fragen jetzt an, was bei ihren kooperierenden Universitäten im Ausland an schrecklichen Diversitätsprogrammen und Forschungen laufen.
Hm.
Ja, also und genau solche Sachen könnten dann hier drohen, wenn da kann man ja nicht gegen tolerant sein. Auf der anderen Seite glaube ich halt, dass sehr, sehr, sehr große Teile der Union, auch vor allem der Mitglieder, aber auch der Politikerinnen und Politiker, gar kein Interesse daran haben.
Hm.
Also ich meine, die, nur ein Beispiel, die Gleichstellung der Ehe ist mit massiven Stimmen aus der Union verabschiedet worden. Das muss man einfach so sehen, ja. Die Flüchtlingskrise ist unter einer CDU-Kanzlerin gemanagt worden. Ja? Also, und es gibt einfach sehr viele, die das C im Namen auch einfach noch sehr, sehr ernst nehmen. Im positiven Sinne, ja.
Ja, vielleicht sind leider, wie es so oft ist und wie es in sozialen Medien so üblich ist, vielleicht sind diejenigen, die das C im Namen, das Christliche, die das nicht ernst nehmen und mit Füßen treten, vielleicht sind die eben in söderscher Manier besonders laut, ne, und besonders erfolgreich mit ihrer Lautstärke und ihren populistischen, auch Wortbeiträgen, die letzten Endes auch, ja, eben wie du schon sagst, oft Menschenrechte und Ideen wie Gleichbehandlung und Gleichwertigkeit eben mit Füßen treten. So.
Ja, und da muss ich mich immer fragen, so, wie viel glauben die Leute selber davon und wie viel wird ihnen quasi wie eine Karotte vor der Nase hingehalten nach dem Motto, boah, wenn du jetzt auf Social Media die Sau rauslässt, dann kriegst du, dann bist du der Mann, sind ja meistens Männer, dann bist du der King, dann kriegst du Zustimmung, das funktioniert. Sind die, also einerseits von Beraterinnen und Beratern, andererseits aber auch vielleicht durch die Belohnungsmethodik von Social Media selber. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber vielleicht ist ja der Söder auch Opfer dieser Mechanik. Ich weiß es nicht. Also man kann den Leuten halt nicht in den Kopf gucken, ne?
Ja,
ich finde das schwer, aber da, also dieses Ausgeliefertsein der neuen Kommunikationsstrukturen ist schon echt mieses Gefühl. Und da muss man, glaube ich, versuchen, gegen anzugehen, indem man erstmal versucht, miteinander zu reden.
Okay.
Also, ich weiß nicht, also vielleicht als konkreter Tipp, ja, wenn ihr in der CDU seid oder in der CSU, geht doch mal auf eine Veranstaltung, vielleicht ein Treffen vom Kreisverband oder vom Ortsverband, von der SPD oder den Grünen. Ich vermute, in vielen Regionen passiert das eh. Aber wahrscheinlich macht es mal, geht da mal hin und umgekehrt genauso. Versucht mal mit den Leuten zu reden und dann redet ihr erstmal über Sachen, wo ihr euch einig seid, wie zum Beispiel Demokratie ist geil. Ja, und dann redet er nicht über die Toilettennutzung oder sowas. So, und erstmal versuchen, dann auszutauschen. Und man kann ja auch, wenn man Differenzen hat, kann man ja versuchen, die auszuloten. Das geht aber immer erst, wenn Vertrauen aufgebaut ist.
Ja, ich glaube auch. Also ja, gute Ideen. Also sich face-to-face zu treffen, auch jenseits eines imaginären Feindbildes, das man aus den sozialen Netzwerken hat. Ne? Also das ist in einem Buch über eine Mittelfingerbucht nicht das entkörperte Kommunikation. Das ist ja irgendwie entkörperte Kommunikation. Da hast du irgendwie Leute, die dir gar nicht als echte Menschen in Erscheinung treten, sondern eher als Accounts, eher als Nachrichten in den DMs und so. Ne? Und dann kommen die und wollen irgendwas von dir. Und wenn die dann was Kritisches wollen, dann kriegt man schnell einen falschen Hals und so. Ich rede jetzt nicht von den Hassnachrichten und den Drohungen und so, das ist eindeutig. Aber auch da, ne, das würden die Leute, die in der Regel gar nicht ins Gesicht sagen. So, ne? Und die anderen, und ich probiere dann auch immer, auch gerade wenn ich irgendwie dann mich provoziert fühle oder so selber auf 180 bin, so, dann probiere ich selber auch durchzuatmen, nicht sofort irgendwie was Gemeines zurückzuschreiben oder was Gemeines immer drunter zu kacheln, so, ne? Weil ich dann auch denke, so, hey, entspann dich, so, ne? Und das lesen echte Menschen und das kann vielleicht echt wen, keine Ahnung, und mach da nicht mit. Und ich bin da genauso Opfer wie wir alle und wir sind der Opfer von der Logik der Likes, und der Logik der Social-Media-Geschichten und der Follower und dann denken wir so, okay, vielleicht kann ich ja, ne, lasse ich mal auch hier 5 Grad sein und hau einen scharfen Spruch raus, wo ich weiß, es stimmt nur zu 90% oder 95% so und er vereinfacht vielleicht ein bisschen und provoziert auch ein bisschen, aber dafür gibt's Likes, so, ne? Und da muss man manchmal aufpassen, ob das gut ist. Und vielleicht das nochmal als Frage, um nochmal die Rückkopplung ein finales Mal so anzustreben. Wenn du so quasi per Zeitreise, ja, Menschen von 1933 oder meinetwegen auch 32, 31, 30, wenn du denen Ratschläge geben könntest, also Menschen am Beginn eines totalitären Systems oder wo die Vorzeichen von Totalitarismus, Extremismus und vielen Sachen, die wir heute wieder sehen, wenn du diesen Menschen weitere Ratschläge geben könntest oder, ja, natürlich, was ich hier frage, ist ein bisschen auch, was du den Hörerinnen und Hörern, die jetzt mithören, weiterhin noch als Ratschläge geben möchtest. Also was kann man, wenn man sich, wenn man totalitäre Strukturen aufziehen sieht, was kann man da sonst noch so tun? Was sollte man wissen? Wir haben jetzt auf jeden Fall politische Bildung, historische Zusammenhänge verstehen, Kunst und Kultur unterstützen, Menschen wirklich als Menschen erleben und kennenlernen und auch anders Menschen anderer Meinung, vielleicht nicht eine Extremistin, aber Menschen, die nicht unbedingt exakt dasselbe denken, was man selber, denen nochmal in die Augen gucken und vielleicht nochmal einen Kaffee mit denen trinken oder ein Bier. Ne, das haben wir jetzt. Was fehlt dir noch? Fehlt da, also wir könnten jetzt auch stundenlang Podcast nur darüber reden, was kann man machen und wie funktioniert Zivilgesellschaft, wie funktioniert Widerstand. Mhm. Wir sind jetzt ein bisschen bei dem Thema. Fehlt da noch was ganz Eklatantes, wo du sagst, das hätten die Menschen damals wissen müssen oder das hätten sie im Bewusstsein haben müssen und dann wäre vieles nicht so schlimm gekommen?
Ja, ich habe 2 mögliche Antworten. Ich überlege gerade, welche ich zuerst bringe. Vielleicht die plakative, die würde ich quasi den politischen Entscheidungsträgern 1929 um die Ohren schlagen. Und denen hätte ich gesagt, ihr Deppen habt die Staatsgewalt, ja, aus einem guten Grund, setzt sie verdammt nochmal ein und verbietet den Wumms. Ja? Also die NSDAP hätte halt einfach mal verboten werden müssen. Da hätte viel mehr passieren müssen, viel früher, aber das halt in der Rückschau. Ja? Ich will das den Akteurinnen und Akteuren damals jetzt nicht vorwerfen, aber das ist, glaube ich, eine wichtige Lehre. Die Demokratie ist heute viel wehrhafter institutionell, juristisch, politisch, als in ihrer ersten Inkarnation in den 20ern. Und das aus guten Gründen. Und wir haben diese Staatsgewalt und wir sollten sie einsetzen. Ja? Damit meine ich jetzt nicht eine Verfolgung, eine Verhaftung, sondern einfach schlichtweg überlegen, ein Teilverbot, ein vollständiges Verbot, eine Einschränkung, vielleicht, ich will das gar nicht festlegen, aber einsetzen. Dafür haben wir eine wehrhafte Demokratie. Und ganz allgemein den Menschen hätte ich, glaube ich, in vielen Gesprächen klargemacht, dass sowas wie Hass und Ablehnung und Menschenfeindlichkeit klein anfängt. Also ich glaube, der Antisemitismus als ein Beispiel war in Deutschland virulent. Das kann man nicht anders sagen. Das sollten wir nicht kleinreden. Er war aber bei vielen Menschen ja Alltagsantisemitismus. Also so der jüdische Anwalt oder der jüdische Ohrenarzt, so das war, der ist halt nett, ja, mit dem kommt man gut klar, aber trotzdem haben die Juden zu viel Einfluss im Journalismus und zu viel Einfluss in der Wirtschaft und so. Und dass aus solchen Keimzellen ganz schnell sehr viel Schrecklicheres werden kann, weil man dann nämlich in den Anfängen nicht sich für seine jüdischen Nachbarn einsetzt, beispielsweise, ja, nicht massenhaft jedenfalls. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Lehre und das ist heute genauso. Das sieht man ja jetzt in den USA. Ich hoffe, dass man das hier in Deutschland nicht sehen wird. Das ist ganz zentral. Also der Holocaust ist nicht vom Himmel gefallen. Der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion ist nicht vom Himmel gefallen. Und in meinem Podcast versuche ich genau das zu entwickeln, darum auch dieses detailreiche Jahr für Jahr Vorgehen, um zu zeigen, wie die Menschen in diesem neuen System, im Dritten Reich, in diesem neuen Gesellschafts- und neuen politischen System, ja, kriegsertüchtigt werden, wie sie schreckensertüchtigt werden, ja, wie auch Mechanismen entstehen, die gar nicht irgendwie kontrolliert werden, wo die Menschen sich immer mehr an Gewalt und Terror an Unmenschlichkeit gewöhnen, weil sie, jetzt Vorsicht, der fiese Begriff, abgeholt wurden, ja, an ganz bestimmten Punkten, zum Beispiel beim Alltagsantisemitismus.
Ja. Super, okay, danke. Das sind wichtige Tipps. Also erstmal, dass man politisch die Kompetenzen nutzt, die man hat, auf rechtsstaatliche Art und Weise natürlich und nicht willkürliche, nicht despotische, nicht autokratische Art und Weise. Aber die Gefahr sehe ich hierzulande natürlich auch weniger als zum Beispiel jetzt gerade bei Trump. Und sonst, dass man solidarisch ist, beisteht und dass das Ganze im Kleinen anfängt, ne? Und vielleicht auch in der Wortwahl anfängt. Und ich musste gerade an sowas denken wie auch die ganzen AfDler und so, die haben, also man hat so vielleicht seinen Dönermann, ne? Man hat seinen Dönermann, aber so, und der ist auch nett, ne? Und das ist halt der Ahmed, keine Ahnung, Klischee jetzt oder so, ne? Aber trotzdem ist man für Anführungsstrichen Remigration und vertritt diese ganzen extremistischen, rechtsextremistischen Ideologien. Und dass diese Leute dann diese Schere, also dass sie diese Brücke gar nicht hinkriegen, ne? Dass das echte Menschen sind, gegen die sie sind. Und auch die Flüchtlinge in Anführungsstrichen und so, ne? Das sind echte Menschen, echte Individuen, die genauso viel Respekt und Würde und Entgegenkommen verdienen wie jeder andere auch. Egal, ob sie dir einen leckeren Döner machen oder nicht. So, ne? Und das ist einfach etwas, wo man denkt, dass die Leute das offenbar ganz gut leider ausklammern können. Ich denke, wir müssen da das wieder reinholen ins Bewusstsein, dass wir den anderen sehen als Menschen und den anderen sehen als Menschen mit Ansprüchen und einer Persönlichkeit und auch einer Würde. Ja, wir kommen so langsam zum Ende des Gespräches. Möchtest du noch etwas unbedingt loswerden? Gehst du heute in den Tag hinaus und sagst, ach Mensch, das hätte ich aber gerne noch untergebracht, aber der Jan hat mir keine Stichworte gegeben, oder was möchtest du unserem Publikum noch gerne auf den Weg geben, anlässlich dieses auch 80. Jahrestages des Kriegsendes? Gibt's da noch irgendwas? Wir haben vieles besprochen, aber wenn du sagst, nö, ist auch okay, aber hau raus.
Also ich möchte mich erstmal bedanken für das wirklich anregende Gespräch. Ich fand, wir haben sehr, sehr viel abgedeckt. Wir sind immer wieder wie so Prielwürmer in die Tiefe gegangen, haben uns gegraben und versucht dann wieder rauszukommen. Aber das finde ich gerade an deinem Format so spannend, dass man einfach auch mal der Spur nachgehen kann. Also ich finde nichts schlimmer als so oberflächliche Interviews und Gespräche, wo alles immer nur angerissen wird. Aber ich meine, auch für die Hörerschaft ist das natürlich eine Herausforderung. Wenn jemand irgendwie Nachfragen hat oder Kontakt, meldet euch gerne per E-Mail. Ich versuche immer zu antworten. Es dauert halt nur ab und zu mal ein bisschen länger. Also ich glaube, ich bin jetzt in meiner E-Mail-Liste Anfang April. Also sorry für alle, die noch keine Antwort haben. Was ich noch loswerden würde, wollen würde, wäre wirklich ein Aufruf, sich mal mit der eigenen Familiengeschichte zu beschäftigen. Und zwar nicht irgendwie, weil man das so machen muss, sondern weil ich von meiner eigenen Hörerschaft ganz viel positive Rückmeldungen bekommen habe. Das machen nämlich erstaunlich viele, die dann auch meinen Podcast Deutschland 3345 hören. Und da kommt dann Erstaunliches zutage. Oft ist es sogar gar nicht so, dass sie wegen des Podcasts damit anfangen, sondern umgekehrt. Sie sind auf den Podcast gestoßen, weil sie mit ihrer Mutter, ihrem Vater, ihrem Opa etc. gesprochen haben. Oft ja dann schon über die nicht mehr lebenden Urgroßeltern und Ururgroßeltern. Und das ist sehr spannend und sehr wichtig, weil Geschichte dann begreifbar wird. Auch die furchtbare dunkle Zeit zwischen 33 und 45 wird dann viel begreifbarer. Man muss sich aber im Klaren darüber sein, dass man dann eventuell Sachen herausfindet, die man nicht herausfinden, also die schwer zu verarbeiten sind. Das ist, glaube ich, vorweg als Warnung. Aber es lohnt sich. Und so bin ich zum Beispiel auch zur Geschichte gekommen. Also guckt mal in eure eigene Familiengeschichte, stellt mal Fragen, redet mal mit älteren Verwandten. Und es muss ja auch nicht um 33, 45 gehen. Auch die Bundesrepublik und die DDR haben eine spannende Geschichte, wo man viel für heute lernen kann.
Das sehe ich auch so. Und wer insbesondere aber mehr erfahren möchte zum Dritten Reich, du hast schon genannt, dein Podcast heißt Deutschland 3345. Man kann dir auch folgen, zum Beispiel auf Instagram. Also man kann dich natürlich erstmal hören, Spotify und Co., also überall, wo es Podcasts gibt. Gerade für Aficionados, eben der Geschichte damals. Wie gesagt, sehr kleinteilig, sehr informativ, was du da darstellst und hoffentlich auch als Inspiration, eben sich selber damit zu beschäftigen und sich selbst zu fragen, was habe ich denn damit wirklich vielleicht auch familiär zu tun oder wie, ne, dass man sich selber als Bindeglied auch einer größeren Erzählung auch versteht. Wo soll man den auch folgen? Du hast gerade eine E-Mail genannt. Willst du deine E-Mail sagen?
Genau, also am einfachsten ist es, normalerweise nennt man ja jetzt immer seine Handle. Ich muss gestehen, ich kenne die nicht auswendig. Und deswegen guckt da einfach bei Spotify, sucht da Deutschland 3345 und da habe ich in jeder Folgenbeschreibung einen Link zu meinem Linktree und da findet ihr alle Kontakte. Am aktivsten neben E-Mail bin ich immer noch auf Instagram, ab und zu auch auf Threads. Auf X bin ich zwar noch angemeldet, aber ich komme, glaube ich, nicht mal mehr in den Account, also in das rechtsradikale Versumpfungstool, da will ich nichts mehr mit zu tun haben, aber da ist der Account noch, da passiert noch nichts.
Sehr gut. Ich schaff's ja immer, die obligatorische, ich werde übrigens dafür nicht bezahlt, aber die obligatorische Werbung noch für Blue Sky als eben Nachfolger oder Alternative zu X, ne? Also bist du noch nicht, oder? Blue Sky, bist du nicht am Start oder doch?
Nee, genau, tatsächlich nicht, aber du wirbst da immer mit und ich höre ja deinen Podcast, deswegen das steht auch auf dem Plan. Das Problem ist halt dann immer nur, man muss es ja auch befüllen und ich bin mit dem Schreiben meiner Skripte schon gut ausgelastet. Und bei, es ist so First-Mover-Prinzip. Ne? Ich war zuerst bei Instagram, deswegen schreibe ich da am meisten, weil ich da auch die meisten Kontakte habe. Ja, also ihr könnt mir auch gerne dort DM. Ich antworte normalerweise darauf, finde das spannend. Meldet euch gerne.
Cool. Und sonst noch ein Buchtipp von mir. Jason Stanley, Wie Faschismus funktioniert, ist auch ein ganz tolles Buch, das ich auch gerade lese. Also für alle, die sich nochmal auf Buchlänge mit den Sachen, die wir hier angerissen haben, beschäftigen wollen, ist Stanley natürlich eine Quelle von mehreren. Faschismusforschung füllt natürlich Bibliotheken. Und man muss sagen, zum Glück, weil die ein oder andere Erkenntnis für heute auf jeden Fall abfällt. Ja, Jonas, ich danke dir. Danke, dass du da warst. Das war richtig cool und ich finde auch, es ist ein informatives Gespräch geworden und ganz, ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir für die Einladung.
Bevor ich für heute schließe, eine kleine Korrektur. Die Doku über die Flacherdler, über die Flat Earth Verschwörungstheoretiker, die heißt nicht Under the Dome, das ist eine Stephen King-Serie von vor über 10 Jahren, sondern sie heißt Unterm Tellerrand auf Deutsch und auf Englisch Behind the Curve. Und sie ist von Daniel J. Clark und ihr findet sie unter anderem auf Netflix. Also, das ist kleine Korrektur. Viele Grüße. An dieser Stelle eine kurze Werbung vom Sponsor dieses Podcastes, der EWS Schönau. Die EWS Schönau sind bekannt geworden als die Stromrebellen aus dem Schwarzwald. Gegründet als Elterninitiative gegen Atomkraft, haben sie vor 30 Jahren zuerst das regionale Stromnetz in Schönau übernommen und beliefern seit 1998 deutschlandweit Kundinnen und Kunden mit 100% Ökostrom. Dabei setzen sich die EWS als genossenschaftlicher Versorger besonders für eine regionale Stromversorgung in Bürgerinnenhand ein und arbeiten nur mit Produzentinnen, die nicht mit der Atom- und Kohlewirtschaft verflochten sind. Darüber hinaus tragen die EWS mit einem eigenen Förderprogramm zur Energiewende bei. In 2023 flossen über 2 Millionen Euro in bürgereigene Anlagen und Projekte zur Förderung der globalen Energiegerechtigkeit. Mehr Informationen zur Arbeit der EWS findest du unter www.ews-schönau.de.